Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina
und Björn. Willkommen zurück nach so langer Zeit.
Ja, die Pause war ein bisschen lang und ich muss auch sagen, das ist mir echt total schwer gefallen, die ganze Zeit nicht zu podcasten. Aber bei mir war es im letzten halben Jahr echt total durcheinander. Ich bin jetzt inzwischen nach Köln gezogen.
Nach Köln!
Hab mir eine neue Wohnung gesucht, hab einen neuen Job bekommen und so weiter. Das war alles so viel, dass leider überhaupt gar keine Zeit blieb für diesen Podcast, weil ich ja wirklich auch lange Zeit brauche, mich vorzubereiten. Also einfach zu podcasten, das wäre gegangen für einen Laber-Podcast oder sowas, aber das geht bei uns nicht, weil ich brauche schon meine 4 bis 6 Stunden Vorbereitung und die Zeit hatte ich leider nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, bevor wir einfach sowas machen, machen wir lieber die Pause. Und
professioneller wäre es zu sagen, wir haben die erste Season abgeschlossen, haben jetzt die zweite Season. Aber nein.
Nein, wir sind ja ehrlich. Also ich habe auch ständig versucht, wieder anzufangen und es hat einfach nicht geklappt, weil sich mein Umzug gefühlt ewig hingezogen hat. Aber jetzt sind alle Kisten da, alle Kisten sind ausgepackt. Und jetzt können wir wieder voll durchstarten mit Fuchs und Bär und da freue ich mich tierisch drauf.
Tja, und so lange habe ich die Chaosbären auch liegen lassen, weil ich eh zum genug andere Dinge noch zu tun hatte. Denn bei mir ging es auch drunter und drüber. Naja, was haben wir denn heute für uns da?
Ich habe total viel mit den Kindern von meiner Freundin gespielt und deswegen beenden wir jetzt den riesigen Cliffhanger der letzten Folge.
Über Kinderspiele, Spielen mit Kindern.
Mit einer neuen Kinderspielfolge. Und zwar reden wir heute über Herr der Träume, was ich finde viel besser ist als Talisman der legendäre Abenteuer.
Was ich in letzter Zeit etwas häufiger gespielt hatte.
Und worüber die letzte Folge lief. Also wir sind gespannt. Ich werde euch wie immer Herr der Träume erklären. Aber erstmal müssen wir ja so ein bisschen zusammenfassen, was in der letzten Zeit alles so gelaufen ist, brettspielmäßig bei uns.
Genau, und wir müssen jemanden grüßen, die Sandra nämlich, denn die hat mir die Talisman-Druiden-Promo zugeschickt, netterweise. Hallo Sandra.
Ja, ich habe sogar schon mit der gespielt. Vielen Dank, Sandra.
Du hast mit der Sandra gespielt?
Nein, mit der Druiden-Erweiterung.
Ach so. Ja, na gut. Immerhin konnten wir uns in der podcastfreien Zeit einmal treffen, um unser Duell auszutragen. Fallen wolltest du ja unbedingt mit mir spielen.
Ich glaube, das wurde mehr oder weniger initiiert, dass wir ein Fallen-Battle gegeneinander spielen sollten von Twitter.
Von Twitter? Der Twitter war's?
Ja, ich glaube, Twitter war es mal wieder, wie so häufig. Und wir haben uns getroffen und ich wollte das Battle nicht sofort machen, sondern es ging nur um ein Rosinenbrötchen. Und es war eine Kennenlernpartie, sozusagen ein Kennenlern-Battle.
Und wer das Rosinenbrötchen essen musste?
Ja. Und ratet, wer es essen musste? Der Björn.
Ja, aber vorhin ist ja dieses Spiel, von dem du andauernd schwärmst, wo man als einzelner armer Held gegen einen übermächtigen Overlord
Stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Spiel, wo normalerweise der Held wirklich stärker ist als der Overlord.
Es sei denn, du spielst den Overlord und...
Nein, ich bin schon sehr häufig besiegt worden.
Nur nicht von mir.
Nur nicht von dir, du hast nicht auf mich gehört.
Ja, ich wollte meine eigenen Entscheidungen treffen als Held. Das machen Helden so.
Ja.
Ja, also bei diesem vollen Spiel, was ich zum ersten Mal jetzt gespielt habe, da ist man ein junger Mittelalter, vielleicht auch alter Held, je nachdem, wenn man Zwerg ist, ist man wahrscheinlich eher älter.
Da ist man sehr wahrscheinlich eher älter.
Oder Elf. Elfen werden auch sehr alt. Auf jeden Fall ist man ich war ein Schurkencharakter, glaube ich. Naja, ich war ein schurkenähnlicher Charakter. Und man läuft durch einen Dungeon, trifft Entscheidungen und dann gibt's Begegnungen und man muss gegen Monster kämpfen. Das macht man mit Würfeln, die man aus einem Würfelpool zusammenstellt. Je nach Begegnung muss man dann rote, blaue, weiße Würfel zusammenpacken. Ob man dann eher Agilität braucht oder stumpfe Kampfeskraft und sowas. Ja, ich kann mich erinnern, das ist ja schon etwas länger her, dass ich ordentlich abgeschnitten habe bis zum Endkampf, wo ich dann irgendwie wenig Chancen hatte, was du mir die ganze Zeit vorausgesagt hattest, weil ich keine Schatzkammern gefunden habe.
Ja, er hat sich einfach manchmal ein bisschen unklug angestellt und hat ganz viel von seinen Sachen rausgehauen, obwohl ich immer gesagt habe, hier würde ich die jetzt eher mal sparen. Aber im Endeffekt, wir werden dann sehen, wenn wir das Battle richtig austragen, wer dann siegen wird. Es ist aber auch ein sehr großes Glücksspiel, muss man einfach sagen.
Du hast mir gesagt, ich bin immer um die Schatzkammern drumherum gelaufen.
Das auch.
Das konnte ich ja nicht wissen. Naja, okay. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Würde ich wieder spielen. Ist jetzt nicht super kompliziert, aber ein Absacker ist es dann auch nicht.
Nein, ich habe ja nie gesagt, dass das ein Absacker ist, sondern das ist für mich ein Zehnerspiel, für das du mich immer wecken kannst, was ich immer spielen kann. Zum Ende der Ferien hin hatte ich mal wieder ein Projekt, was ewig viel Zeit gebraucht hat bei mir. Ich habe mit meinen Schülern nämlich wieder einen Escape Room gebaut. Im letzten Jahr, noch bevor wir den Podcast begonnen haben, ich glaube, ich habe auch mal kurz darüber gesprochen, hatte ich dieses Projekt auch schon gemacht. Und ich habe jetzt zum zweiten Mal mit meinen Schülern einen Escape Room gebaut. Da wird es aber in Kürze, und zwar sehr wahrscheinlich in ein, zwei Wochen, wirklich eine Sonderfolge Fuchs und Bär zu geben. Und zwar werde ich mit dem Krimi-Master darüber reden.
Dem guten Steff.
Dem guten Steff, da freue ich mich auch total drauf. Ich glaube einfach, der ist da ein sehr kompetenter Mitpodcaster, wenn es darum geht, über dieses Projekt zu reden. Ich werde das vor allen Dingen deshalb machen, weil ich im letzten Jahr einen Blogartikel geschrieben habe auf einem anderen Blog über dieses Projekt. Und das ist ein Blogartikel, auf den ich bis heute immer noch E-Mails bekomme. Und ich denke einfach, dass ganz viele Lehrer und Pädagogen das unheimlich interessant finden, wie man so ein Projekt aufbaut. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da auf jeden Fall eine Folge drüber.
Und da bin ich ja gespannt drauf.
Ja, und du hast dann ja letzte Woche die Vertretung beim Aufstehrätsel gemacht.
Oh ja, letzte Woche. Das war sehr schön. Das war endlich mal sehr angenehm. Ich konnte all die schönen Spiele zeigen. Und ja, die ich schon immer zeigen wollte. Und unter anderem King des Monster.
Ja, das war cool.
Das war, wurde nicht so direkt erkannt, aber viele Leute hatten Lust darauf, dass es einen 90er-Jahre-Flair hat. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann als Folge mal ankommen wird bald.
Ja, also wir haben viele Themen, was wir so alles machen wollen. Und ich sammle die ganze Zeit schon Pandemic Legacy-Ergebnisse. Also falls ihr das hört und ihr habt Pandemic Legacy 1 oder 2 gespielt, schickt mir die einfach, weil ich das gerade sehr interessant finde, diese Ergebnisse einfach mal zu vergleichen. Und ich finde es spannend, dass wir alle bisher sehr nah beieinander liegen. Weil das ist ja sowas, normalerweise spricht man da ja nicht drüber oder man weiß eigentlich gar nicht, wie die Ergebnisse so waren. Und das finde ich gerade sehr spannend, dass die meisten Gruppen, von denen ich inzwischen Ergebnisse habe, echt nah beieinander liegen. Also das wird auch auf jeden Fall ein kommendes Thema sein.
Da bin ich mal gespannt drauf. Auf deine Ergebnisse, die du dann zusammengetragen hast.
Ja. Tja. Ja, und dann wurde noch Spiel des Jahres wurde.
Stimmt, Spiel des Jahres wurde gewählt. Und ja, in allen drei Kategorien. Aber die Kinderspiele, die, keine Ahnung, habe ich nie so einen Bezug zu irgendwie anscheinend, obwohl ich Kinder habe, sind die doch eher sehr selten verfügbar, oder? Also für uns auf dem Schirm.
Ja, also irgendwie, ich hatte das auch nicht gespielt. Ich hatte ja eine Folge mit Insat Moin gemacht, mit Manu, als damals die Nominierung war. Aber mit den Kinderspielen, ja, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Was ich spannend fand, war, dass beide Spiele, die ich auch gedacht hatte damals bei der Folge, dass sie gewinnen, haben gewonnen.
Ja, aber das war diesmal nicht so schwierig, fand ich. Also jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht deine Kompetenz hier untergraben, das vorauszusehen. Aber dieses Jahr war es, glaube ich, relativ eindeutig, welche beiden Spiele.
Ja, also ich war mir unsicher, ob Carpe Diem es machen würde gegenüber Flügelschlag, bin aber sehr froh, vor allen Dingen, dass eine weibliche Redakteurin und eine weibliche Autorin gewonnen hat. Das kann ich, muss ich leider in unserer Zeit immer wieder betonen, ja, dass ich das toll finde, wenn Frauen in der Brettspielwelt immer wieder weiter nach vorne kommen. Und ich finde das auch wichtig und deswegen hat mich das richtig gefreut. Ich habe das Spiel zwar noch nicht so häufig gespielt, finde es aber wirklich, es ist einfach auch schön. Also es ist haptisch ein schönes Spiel. Also ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr gutes Gateway-Game. Also ich glaube, das ist schon etwas, womit man die Leute vom normalen Spiel, sage ich jetzt mal, also vom normalen Spiel des Jahres rüberbringen kann zum Kennerspiel. Und dafür ist es wirklich schön.
Das stimmt. Es ist ja auch optisch ein Genuss. Also es sieht ja einigermaßen schön aus, doch, doch.
Genau.
Was hast du? Haptisch hast du gesagt, olfaktorisch sowieso. Feuerlandspiele sind olfaktorisch immer ein Genuss. Aber ansonsten, ja, doch, ich habe es leider noch nicht gespielt. Aber ein ja, Engine-Building-Spiel, ne?
Ja, genau.
Mit Eierlegen.
Ein bisschen mehr, aber ja. Die Kürze. Und Just One, ja, also da brauche ich gar nichts zu sagen. Just One ist einfach das Spiel, was in allen Runden funktioniert, in allen Runden überzeugt hat. Viel Spieler, wenig Spieler, Schüler, Partygäste, es läuft immer.
Das habe ich auch gespielt und das kann ich auch nur so unterstreichen. Ja.
Und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass man mit Just One unheimlich viele Leute auch wieder zum Spielen kriegen kann. Genau das, was ja auch eigentlich so das Ziel vom Spiel des Jahres
ist. Man spielt es auf der Straße und hält dann die Leute an, die bleiben dann stehen und raten einfach mit.
Das könnte man eigentlich mal ausprobieren.
Theoretisch geht das.
Jetzt, ne? Wo ich in Köln wohne.
Wo Leute wohnen.
Könnte man das ja mal probieren. Ja, also es ist natürlich noch viel, viel mehr passiert, aber wir können jetzt ja nicht ein halbes Jahr zusammenfassen, auch wenn auf Twitter gesagt wurde, die erste Folge von Fuchs und Bär muss mindestens 6 Stunden haben. Das wollen wir euch dann doch nicht antun. Deswegen gibt es nur ein Best-of und es gibt auch nur ein Best-of bei Was haben wir gespielt? Weil wenn wir jetzt alles aufzählen würden, was wir gespielt haben, dann würden wir ja hier wirklich Ewigkeiten sitzen. Obwohl ich viel weniger gespielt habe als all die Jahre davor. Und das fällt mir auch echt schwer, so wenig gespielt zu haben, muss ich sagen.
Ich habe auch nicht ganz so viel gespielt. Insofern, aber ja, wir müssen uns trotzdem immer auf das Wichtigste, Schönste und Beste und Fallen beschränken.
Und Fallen, Fallen immer.
Ja, Fallen habe ich gespielt und musste ein Rosinenbrötchen essen.
Ja.
Ja, aber dafür hast du Star Realms gespielt.
Ich habe Star Realms gespielt. Ja, das war ja das, ne? Er hat Fallen gespielt, ich habe Star Realms gespielt. Joa, war nicht so meins.
Ich dachte,
ist halt ein Deckbilder und ich fand halt so die Chancen, die man hat, die Karten zu kaufen, das fand ich alles viel zu einengend, zu beengend. Also mein Deck auszubauen, so, das fand ich, war nicht meins bei Star Realms.
Bist du lieber beim traurigen Dominion, wo du immer alles zur Verfügung hast?
Ja, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Dominion besser, auch wenn ich jetzt irgendwelche Hate-Kommentare bekommen werde oder so. Aber Star Realms ist so überhaupt nicht meins. Ich habe ja dann irgendwann mal Hero Realms gespielt.
Das fandst du ein bisschen besser?
Das fand ich ein bisschen besser schon. In der kooperativen Kampagne muss man mal gucken. Die haben wir ja auch angefangen, weiß ich nicht. Hat mir aber besser gefallen als Star Realms. Vielleicht ist es bei mir auch einfach das Thema noch ein bisschen dabei.
Das kann natürlich gut sein. Und ich meine, Dominion, da spielt man einfach die Geldstrategie und dann war's das. Ne? Schade, schade. Nein, alles gut. Dominion habe ich ja auch lange gespielt, ist ja nicht so. Gab ja nichts anderes an Deckbilder. Aber heute gibt's schöne Deckbilder.
Ja.
So schöne Deckbilder. Alien Deckbuilding, Alien Legacy Deckbuilding, Spiel nicht Legacy, Legendary. Ja.
Legendary, nicht Legacy.
Ja, das ist.
Das ist super.
Ja, auch kooperativ. Und,
ja, ja.
Und bald kommt hoffentlich endlich auf Deutsch das Harry Potter Deckbuilding Spiel raus. Von Cosmos irgendwann. Bald. Hoffentlich. Mach ja. Mal hinne.
Björn will es mit seinen Kindern spielen.
Ja. Ja, ich habe zwischendurch immer mal wieder, weil es mich nicht losgelassen hat, das gute Spirit Island gespielt, sogar alleine, was ich eher selten mache. Also es war, glaube ich, tatsächlich das Spiel, was ich am ehesten solo gespielt habe. Ne? Und dann habe ich auch diese Promo gespielt mit dieser unter der Insel schummelnden Schlange, so heißt der Geist. Und die andere Promo kam ich nicht ran, die habe ich mir ausgedruckt, die habe ich auch gespielt. Irgendwie so ein Feuerdingsbums noch. Ja, die haben alle wieder Spaß gemacht. Ich finde, Spirit Island ist eins der Top 3 Spiele dieses Jahrgangs, wenn man das so sagen kann. Ich habe auch beim Deutschen Spielepreis dafür abgestimmt. Ja.
Sehr gut. Also Spirit Island habe ich auch immer mal wieder gespielt. Also ich habe ja dann noch ein großes Spielewochenende gehabt an Karneval und so. Da wurde Spirit Island auch mehrmals gespielt. Ist für mich auch eins der Top-Spiele. Also wirklich super. Aber gibt es natürlich auch schon länger, ne? Also was ist ja vorher auf Englisch.
Ja, genau, aber jetzt halt ist es halt theoretisch ja in der Auswahl, weil es halt deutsch ist. Genau wie Gloomhaven gab es ja auch schon länger und es müsste eigentlich jetzt auch. Deswegen habe ich auch dafür gestimmt.
Du sollst nicht alles verraten, wofür du gestimmt hast, obwohl jetzt kann dir ja keiner mehr was nach.
Eben. Also, ja, das war auch toll, tolles Spiel. Tolles.
Ich habe auf diesem Karnevalswochenende, von dem ich gerade gesprochen habe, eine unglaubliche Winter-der-Toten-Partie gehabt Und zwar habe ich zum ersten Mal ganz berechnend als Verräter gewonnen. Also ich muss sagen, ich habe ja schon bald 20 Partien Winter der Toten gespielt und war in diesen 20 Partien gerade zweimal der Verräter. Und das war total cool, zum ersten Mal wirklich als Verräter zu spielen und völlig geplant es dann auch zu schaffen. Also kurzzeitig sah es so aus, als würde ich das gar nicht schaffen können, weil ich musste 5 mehr Leute umgebracht haben, als Mitspieler da waren. Und das sah wirklich schwierig aus bei den Charakteren und so weiter. Und dann hatte ich einen Doppelzug und man sagt ja immer, der Doppelzug ist so der wichtigste Zug beim Verräter. Und ich habe es wirklich in diesem Doppelzug geschafft, das vorzubereiten, dass die anderen keine Chance mehr hatten, irgendwie noch die Moral hochzubringen. Ich habe die Moral auf Null gebracht und das war echt ein Erlebnis, muss ich sagen, weil ich das so geplant noch nie geschafft habe. Das war richtig cool.
Oh, dann muss man, aber die Charaktere muss man umbringen, also die Spiele.
Ja, die Charaktere.
Von den anderen oder die eigenen?
Von den anderen. Also ich musste selber besonders ausgerüstet sein und musste von den anderen 5 umgebracht haben. Und das war nicht so einfach.
Also auch offen?
Nee, nicht offen. Du musst die halt, also ich musste die nicht selber, die mussten sich selbst töten. Also die mussten getötet werden, irgendwie. Also okay. Du kannst zwar auch gegen die kämpfen, aber meistens töten ja die Zombies.
Ja, ja.
Oder die Infektionen.
Ja, genau. Wie bei Exes und Allies.
Mit Zombies.
Mit Zombies. Ja, mit Zombies natürlich.
Also das normale Exes und Allies ist nicht mit Zombies.
Genau, genau. Ja. Habe ich noch was gespielt? Ja, viel Talisman noch. Mit der Promo. Mit der Druiden-Promo. Ich mag die Druiden. Druiden sind toll. An sich. Ich habe eine Druiden-Vergangenheit. Wusstest du das? Ja, habe ich schon erwähnt. Schöne Grüße an die Spielerunde, die auch Druiden spielt. Die weiß, was ich meine.
Das ist bestimmt World of Warcraft, oder?
Ja, ja, viel Gloomhaven haben wir gespielt. Wir haben eine neue Kampagne angefangen. Wir beide zusammen.
Wir beide haben eine Gloomhaven-Kampagne angefangen. Könnte es schöner sein?
Ja, es könnte noch. Es könnte zum Beispiel können wir uns gedacht haben, wir haben schon so viele Charaktere jetzt gesehen von allen möglichen Seiten, dass wir einfach mal 2 neue, ungeöffnete nehmen und mit denen die Kampagne von Anfang an anfangen, mit denen man normalerweise nicht anfängt, nämlich die Sonne und den Mond.
Ja, weil wir sind ja auch so ganz gegensätzlich, haben wir uns gesagt, spielen wir Gegensätze. Ja, es ist nicht so einfach. Also wir haben jetzt schon mitgekriegt, es ist in Ordnung, aber wir haben schon mitgekriegt, warum man eigentlich mit solchen Charakter nicht unbedingt startet. Also man muss schon teilweise sehr geplant rangehen, weil wir einfach ja, also nicht so optimal zusammen funktionieren. Also ich würde das jetzt keinen Anfängern raten, Sonne und Mond zusammen zu spielen.
Och, ja gut, aber Tinkerer und Spellweaver würde ich auch nicht zusammen spielen.
Nee, natürlich nicht.
Aber ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht bisher. Wir müssen mal wieder der Gloomhaven spielen.
Aber wir haben auch noch Seven's Continent angefangen.
Ja, das ist natürlich unklug. Aber ja, auch das Seven's Continent hat auch Spaß gemacht.
Ja, weil wir haben da ja auch jetzt die Erweiterungen bekommen. Und ich suche übrigens noch Freiwillige, die Lust haben, 1500 Karten umzusleeven. Ich habe nämlich alle Sleeves dazu bekommen und jetzt muss ich irgendwie umsleeven und einsleeven und sonst irgendwie was. Ja, was hat mich damals geritten, dieses Sleeve-Package mitzubestellen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie liegen nächtelang Sleeven vor mir, aber ich weiß nicht, was ich das tun soll.
Haha, Entschuldigung.
Also, wer Sleeven kommen möchte, einfach bitte melden.
Ist das so?
Ich habe ja keine Schüler mehr, die das machen können.
Das stimmt. Ja, ich habe noch zwischendurch mal wieder ein Fest für Odin gespielt. Das war sehr schön. Mit der Erweiterung erstmals, wo es jetzt Pferde gibt. Ich glaube, die kann man sogar auch zu Fleisch verarbeiten.
Hm. Oh, sehr gut.
Was wir da denn zu Winter der Toten diesen Kreislauf
schließen? Ja.
Doch, die Erweiterung fügt sich erstaunlich gut ein. Das kann ich nicht anders sagen. Es ist, die gleicht Dinge aus, wo ich gar nicht dachte, dass die kaputt waren.
Okay.
Und wenn man so drüber nachdenkt, ja, das hätte da noch an der Stellschraube noch ein bisschen besser sein können. Aber ein Fest für Ulgin ist ja sowieso mein Lieblingsrosenwerk. Insofern ein tolles Spiel noch besser gemacht.
Ja, ich habe die at Carnaby Blue, die Mara, besucht. in Böblingen. Und eigentlich wollten wir ganz viel spielen, wir haben aber den kompletten Tag eigentlich verquatscht und haben dann erst angefangen zu spielen zum Abend hin und haben dann Museum gespielt und Underwater Cities. Das war echt schön, war ein super Besuch und ich muss sagen, dass wir uns bestimmt bald wiedersehen werden, wenn die Wochenenden mal ein bisschen freier werden. Aber das war echt super, hat total Spaß gemacht. Liebe Grüße von mir an die liebe Marcella.
Ja, von mir auch. Schöne Grüße. Ah, die ist ja sonst immer so still, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ihr so viel gequatscht habt. Ja. Wenn zwei stille Wasser aufeinandertreffen. Max vs. Minion habe ich gespielt. Oder wir. Ja, wir haben das auch zusammen gespielt.
Mit dem Chaosbär, dem anderen.
Dem anderen Chaosbär, ja. Schöne Grüße an den anderen Chaosbär. Wie ist er noch?
Robert,
ja. Ja, und er hat das zum ersten Mal gespielt, weil ich habe das in der Freitagsrunde immer dann haben wir das anscheinend gespielt, wenn der Robert nicht konnte, weil wir da nur zu viert waren und ich unseren Dungeon Crawler, ich glaube, das war damals noch Decent, spielen konnten. Dann haben
okay,
wir
so alt ist das.
Ist schon älter, ja. Oder wir haben halt lange Decent gespielt und Imperial Assault. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann Max vs. Minions ausgepackt, wenn wir unsere normale Kampagne nicht weiterspielen konnten.
Ja, für mich war es echt eigenartig nochmal, das erste Szenario von Max vs. Minions zu spielen, aber ich finde das Spiel immer noch super.
Wir haben es einmal sogar nicht geschafft, oder?
Ja, wir haben es einmal nicht geschafft.
Erstaunlicherweise, ich weiß gar nicht, woran es lag. Hätte man schaffen können.
Haben wir es nicht sogar zweimal nicht geschafft mit den Kristallen? Weil die ganze Zeit alles... Ich glaube, wir haben die Kristalle gar nicht geschafft.
Die Schule ist abgebrannt. Zweimal. Ja,
zweimal. Keine Chance mit den Chaosbären.
Sowas. Naja.
Ja, bei mir ist ein kleiner Kickstarter angekommen. Noch das Roll to the Top von Quali. Das ist echt ein super Würfelspiel, muss ich sagen. Ist auch ein Roll and Ride. Mal wieder eins, das ist ja nicht so, dass ich da eine gewisse Vorliebe für habe, für Roll and Rides. Hier ist das so, dass wir verschiedene Würfel haben, und zwar einen vierseitigen, einen sechsseitigen, einen achtseitigen, einen zehnseitigen, einen zwölfseitigen und einen zwanzigseitigen Würfel.
Und da hat jemand seine Rollenspielwürfel einfach da mal reingeworfen und gesagt,
genau, das ist nämlich ein Spiel, was man sich ganz einfach nachbasteln kann. Und dann gibt es verschiedene Gebäude, die Berge und Bäume, die in Kästchen aufgeteilt sind. Und jetzt muss man, wenn man würfelt, darf man sich völlig beliebig aussuchen, welche der Würfelzahlen man nutzt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Man kann die addieren, wenn man möchte. Man kann sagen, ich will den Würfel gar nicht nutzen. Und trägt die dann ein. Und es ist einfach nur die Regel ist, alles, was drüber steht, muss höher sein. Oder gleich. Dementsprechend überlegt man sich halt auch schon mal, welche Würfel man nutzt und welche man nicht nutzt. Und es gibt noch einen Würfel, den man immer dazu würfelt, der dann bestimmt, ob ein Würfel rauskommt aus dem Pool oder ein Würfel reinkommt wieder aus dem Pool oder ob man Würfel tauschen muss. Das ist jetzt kein super hochtaktisches Spiel, aber ich finde es so von den Roll and Rides schon eher anspruchsvoller. Aber ich finde es richtig nett.
Ich fand das stelle ich mir dann so vor, ich habe eine Pyramide, wo die Kästchen dann so schräg übereinander bausteinmäßig, ziegelsteinmäßig angeordnet sind und dann in die untere Reihe mache ich dann zum Beispiel eine, weil ich eine 2 gewürfelt habe, eine 2 rein, daneben eine 3 rein und dann muss das Kästchen, was da drüber ist, mindestens eine größer sein oder gleich
größer
sein?
Oder gleich sein.
Größer oder, also mindestens eine 3 sein. Und so geht das dann immer weiter hoch, sodass ich dann irgendwann oben, es gibt natürlich auch Gebäude, die dann ins Leere laufen und so Arme haben wie so ein Baum. Aber bei so einer Pyramide muss ich im Endeffekt bei der höchsten Zahl angekommen sein. Die muss dann ganz oben sein. Und wer das zuerst schafft, der hat gewonnen.
Genau. Also wer zuerst nicht oben ist, sondern wer zuerst alle Felder voll hat.
Ah, okay, ja.
Ne? Und das ist halt schon, das haben wir ziemlich viel gespielt, seitdem das angekommen ist. Dann habe ich Magic kennengelernt.
Interessant.
Ich war bei meinem Neffen zu Besuch, der sehr viel spielt auch, der aber auch Magic spielt. Auf Turnieren und so. Und dann hatte ich ja im Hinterkopf, dass man mir sagt, ich muss unbedingt Magic spielen, damit ich endlich die Magic-Folge machen kann mit dem gelben Bären neben mir. Aber ja, ich habe Magic gespielt.
Wie fandest du es denn?
Nicht so schlimm wie gedacht.
Wieso soll das denn schlimm sein?
Och, es ist ein Deckbilder. Also ich bin einfach... Es ist
kein Deckbilder. Du hast ja ein vorgefertigtes Deck, aber das machst du ja nicht während des Spiels.
Ja, das mache ich vorher. Aber das ist natürlich, also ich meine, ich habe jetzt natürlich ein Deck zusammengestellt bekommen, mit dem ich gespielt habe. Das erste Spiel habe ich verloren, das zweite Spiel habe ich sogar gewonnen gegen meinen Neffen. Also da hatte ich dann so ein bisschen die Mechanismen verstanden und hatte gut die Karten gezogen und so. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich davon halte. Und ich habe dann ja auch im Endeffekt gehört, dass die Decks, die ich gespielt habe, nicht so optimal waren für den Anfang und dass man das besser zusammenstellen kann und so weiter. Also da werde ich wohl leider doch noch mehr spielen müssen, bis wir drüber reden können.
Das Schöne an Magic ist ja, dass du diese Variabilität hast durch diese Tausenden von Karten und dass du das Spiel auch wie ein Engine-Builder spielen kannst, dass du halt versuchst, deine Engine zusammenzubauen und dich so lange zu schützen vor deinen Gegner, bis du eine Combo hast, die halt dann tödlich ist. Oder du versuchst, den Gegner zu kontrollieren und zu hindern. Oder du versuchst, ihn mit ganz vielen Kreaturen zu überlaufen. Das sind so die grundsätzlich drei Strategien, die man bei Magic fahren kann. Aber dazu dann später mehr.
Irgendwann später. Das dauert noch ein bisschen.
Wahrscheinlich.
Ja, und dann haben wir noch eine Sache zusammen erlebt, die uns beide echt überrascht hat. Wir haben The Mind gespielt.
Oh ja.
Und zwar eher so, muss ich das jetzt echt mit dir spielen, war so die Aussage von Björn. Und ich habe gesagt, wir spielen das jetzt. Und überraschenderweise...
Wir sind durchgekommen.
Ja.
Ganz einfach so. Wir hatten noch...
Innerhalb von einer halben Stunde und wir hatten noch Wurfsterne und Leben übrig, ja. Sind wir bis Level 12 gekommen.
Ja, erstaunlich. Also.
Denn eigenartigerweise habe ich vom... von wem gab's damals eigentlich auf der Messe die Promokarte? Hast du nicht gegen den Krimi Master The Mind gespielt? Hättest du da nicht eigentlich die 13 kriegen müssen?
Weiß ich nicht. Ich war anscheinend nicht gut genug.
Ja, irgendwie fehlt mir immer noch die 13. Also wer die hat, bitte mal melden.
Das, ich weiß gerade gar nicht. Die Level 13 Promo, ja.
Ja, Level 13 Promo.
Ich habe die Brettspieldecken Promo vom Krimi Master.
Ja, die habe ich dir besorgt.
Für Reik, ja.
Reichhold. Die habe ich dir besorgt.
Reichhold, ja, danke.
Ja.
Das war nett.
Ja, aber wie fandest du denn jetzt The Mind?
The Mind, ja, immer noch ein Erlebnis. Kommt immer auf die Gruppe an, mit der man das spielt oder die Person halt. Mit dir war es ganz nett.
Mit mir war es ganz nett. Ich fand es schon krass, dass man irgendwie... Es ist so unterschiedlich, mit wem man das spielt und wie gut man aufeinander eingestellt ist und so weiter. Und es war schon krass bei uns beiden, dass das so gut durchlief. Also und wirklich auch enge Kartenkombinationen und so. Aber wir haben es ganz gut geschafft.
Ja, es war ein bisschen Glück dabei, aber ansonsten, ja, es war schon ein magischer Moment. Ja, aber ja, du hast ja sowieso mehr Erfahrung, Spielerfahrung mit. Ich kenne das ja jetzt gar nicht mal so oft. Ich habe das auch mir dann geholt, nachdem ich das auf der Messe gespielt habe. Aber mit Kindern ist es immer schwierig, habe ich so das Gefühl, weil das ist...
Also ich hatte das ja damals ursprünglich für die Schule gekauft und in der Schule ist es total gefloppt. Also das ging gar nicht. Also die haben sich gar nicht darauf einstellen können, dass man sich aufeinander einstellen muss.
Ja, und in der Freitagsrunde ist es auch nicht so wirklich gezündet, aber ja, mit einem vernünftigen Gegenüber, der das Spiel verstanden hat, geht das dann schon. Doch, war gut. Ja, ansonsten habe ich dann noch Root gespielt, das auf Deutsch jetzt rausgekommen ist. In Amerika ist das letztes Jahr schon so ein bisschen, hat das schon so gebrodelt, hat man schon gemerkt, auf der Gen Con auch schon, ui, da ist was, weil das ist vorerst warst auch rausgekommen. Ich persönlich muss nach den ersten Spielen sagen, ich finde Root total gut. Ich mag das Design, ich mag die Idee dahinter, wenn man diese unterschiedlichen Fraktionen hat, die um die Waldlichtungen kämpfen, Katzen gegen Vögel, gegen Waldbewohner, gegen handelnde Otter und vagabundierende Waschbären, das ist ein...
Ja, sehr schön.
Ja.
Alliteration,
brav. Ja. Und die Krokodil, die Echsenkult Leute. Also es ist das Schöne wirklich an Root ist, dass die sich wirklich total unterschiedlich spielen, mit einem gewissen Überschneidung von den Kernmechanismen durch die Karten und durch das Kämpfen. Das ist einigermaßen gleich bei allen anderen, aber die Fraktionen selber machen auch alle Siegpunkte und müssen aber das auf völlig unterschiedliche Weise machen. Die einen müssen Sägewerke bauen, die Katzen, die anderen müssen Sympathiemarker legen, die Dritten, wie die alte Dynastie des Horstes, muss ja, ein Dekret machen. Also die müssen immer alles gleich machen. Immer jede Runde müssen die sich bewegen und kämpfen. Wenn die das nicht können, dann bricht deren Staatswesen kurze Zeit zusammen. Das ist wie bei Civilization, wenn man die Regierungsform ändert, dann hat man halt eine Runde einen Rückschlag. Dafür sind die straightforward und auch recht gut. Das spielt sich so ein bisschen wie Mac vs. Minions Programmieren, aber nur diese eine Fraktion halt. Die andere Fraktion ist halt der Vagabund zum Beispiel, der ist nur eine einzige Figur, die mit Gegenständen rumhantiert und dann mit allen Freundschaft und handeln und muss oder halt auch verprügelt wird, wenn er dann zu mächtig wird, was man tun sollte bei dem Spiel. Das ist nämlich ein Nachteil, wenn man nicht auf die Gegner achtet, dann laufen die einem davon. Aber ich habe es gar nicht mal so viel im Multiplayer gespielt, ich muss erst noch die Fraktion richtig lernen.
Ja, also für mich hört sich das auch so an, als würde sich da auch eine Folge ankündigen und Björn möchte irgendwann länger über Root reden. Ich muss halt sagen, ich muss es halt auch noch häufiger spielen. Ich finde es im Moment noch viel zu glückslastig und total unausgegoren von dem, wie die Fraktionen aufeinander, ja, also wie die Fraktionen gegeneinander spielen. Da muss ich sagen, ich finde es unausgewogen im Moment. Ich muss es auch noch spielen. Ich bin im Moment überhaupt kein Fan von Root.
Aber die sind so süß. Hast du die Zeichnung gesehen?
Ja, die sind süß.
Ja, und mit Glücksfaktoren kann man sogar Spiel des Jahres werden. Wie Siedler von Catan. Das ist auch sehr glückslastig.
Ja, ich bin ja nicht total gegen Glücksfaktoren, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also so richtig werde ich damit nicht warm im Moment, aber ich werde es auf jeden Fall ja noch spielen. Und da werden wir mal sehen, ob sich meine Meinung noch ändert zu Root. Also im Moment ist es einfach nicht das Spiel, wenn es aufgebaut ist, wo ich denke, yeah, noch eine Partie Root.
Ja, du hast ja keine Ahnung. Aber spiel deine unglückslastigen Roll and Rides weiter, ist okay.
Ja, das ist ja das. Ich meine, das Spiel, über das wir heute reden, hat auch eine ziemlich große Glückskomponente. Ne? Ich habe halt total viel mit den Kindern gespielt in der letzten Zeit. Ich habe super viel Würfelland, Memoir, Celestia und sonst irgendwas gespielt. Und am meisten Herr der Träume, weil ich einfach so frustriert war mit den Kindern 6 und 9, die ganze Zeit irgendwie halt nur Memoir und Celestia und Patchwork und sowas zu spielen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss mir jetzt ein Spiel besorgen, wo ich selber auch Spaß dran habe und habe mir Herr der Träume gekauft. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich hatte, weil das Spiel ist richtig gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man es mit Kindern spielt.
Du spoilerst.
Ich spoiler.
Naja, na gut. Herr der Träume. Stuffed Fables hieß das im Original und kam auch schon, war auch schon länger auf meinem Schirm und ich hatte das letztes Jahr auch verfolgt, als es bei Asmodee übersetzt wurde und da haben die auch so ein bisschen auf Twitter so mal so eine Bildschirmübersetzung gepostet, da habe ich mich richtig drauf gefreut und ja, jetzt hast du das und jetzt konnte ich das auch spielen. Mit meinen Kindern, das ist auch super. Das hat denen auch sehr, sehr gut gefallen und die wollen das auch weiterspielen. Oh, jetzt habe ich auch gespoilert.
Ja. Damit sind wir auch, haben wir super übergeleitet, oder? Ganz super. Unauffällig. Das klappt immer noch. Also Herr der Träume, Björn hat es ja gerade schon gesagt, ist im Englischen rausgekommen und heißt Stuffed Fables. Das ist vom Plate Head Verlag und vom Jerry Hawthorne. Der hat Maus und Mystic gemacht.
Ja.
Was ich auch gespielt habe, was so ein paar Regelprobleme einfach immer hatte. Also es ist nicht so gut designt gewesen. Da gab es sehr viele Fragen, sehr viele offene Fragen immer wieder. Trotzdem habe ich Maus und Mystic total gerne gespielt, aber das ist mit Kindern, fand ich das eher problematisch, eben durch diese Unausgewogenheit. Ganz neu kommt jetzt von ihm Aftermath raus. Da bin ich ganz gespannt, wie das werden wird. Über Herr der Träume reden wir heute. Das ist bei Asmodee rausgekommen, ist ab 7 Jahren und für 1 bis 4 Spieler.
Mhm. Maus und Mystic habe ich auch besessen sogar und habe es dann tatsächlich weitergegeben, obwohl ich es schön fand. Aber ich habe es auch nicht gesehen, als ich das hätte mit den Kindern spielen können, weil jedes Szenario hat da irgendwie noch irgendwelche Sonderregeln, wo man dann wieder nachgucken muss. Und das war nur dann, zwar hatte diese schönen einleitende Erzählsachen gehabt und diese Geschichte, aber dann wurde man wieder rausgerissen, weil man dann nachgucken musste, was denn jetzt die Sonderregel für die Küche ist oder auch so Dinge wie, die eine Maus ist in der Mausefalle gefangen und die anderen müssen hinkommen, um die zu befreien. Aber darf die sich jetzt bewegen oder müssen die erst hinkommen und wann darf die sich bewegen? Solche Regelunklarheiten waren halt noch, zumindest als ich es damals, direkt am Anfang, als es rauskam auf Deutsch, gespielt habe, war noch halt noch da und das ist halt ein bisschen schade. Das haben die auf jeden Fall jetzt ein bisschen redaktionell verdichtet, würde ich sagen. Ne? Ich glaube.
Du meinst jetzt bei Herr der Träume?
Bei Herr der Träume, genau.
Also ich muss sagen, dass bei Herr der Träume gab es auch ein ganz paar Regelunheiten. Unklarheiten immer wieder. Aber die waren, fand ich, so rund und so klein, dass man die sich einfach herleiten konnte und dann einfach sagen konnte, okay, wir spielen das jetzt so.
Ja.
Dazu muss man sagen, dass der Autor selber, wenn man Regelfragen hat, die sehr schnell auf Twitter beantwortet. Also da ist er wirklich gut dabei. Die Geschichte bei Herr der Träume ist total süß. Also ich muss eh sagen, das Spiel ist einfach total süß. Also wer einen Dungeon Crawler à la Kingdom das Monster erwartet, wird total enttäuscht sein. Wer aber einfach eine super süße Geschichte haben möchte und sich darauf einlassen kann, kann auch als Erwachsener Herr der Träume spielen. Ne? Also es ist kein reines Kinderspiel. Die Geschichte ist halt, dass die Stofftiere ihr Mädchen beschützen. Und zwar ist es das Mädchen, was die Stofftiere schon ganz lange hat. Und die Stofftiere liegen mit diesem Mädchen im Gitterbettchen. Und jetzt geht das Gitterbettchen weg und das Mädchen ist im großen Bett. Und dadurch ist der Schutz des Gitters weg. Und jetzt müssen die Stofftiere ran, das Mädchen vor den bösen Monstern unterm Bett schützen. Diese bösen Monster unterm Bett sind aber eigentlich nichts anderes als vergessene, alte Stofftiere oder veränderte Stofftiere, die zu Monstern geworden sind. Und davor müssen jetzt die Stoffis, wie sie genannt werden, alle zusammen, das Mädchen beschützen.
Es gab mal vor langer Zeit, schon in den 90er Jahren, gab es ein Rollenspiel, wo man auch ein Stofftier spielen konnte. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber das habe ich mir nur von außen angeschaut. Ich habe da, glaube ich, nicht reingeguckt. Auf jeden Fall konnte man dann auch ein Stofftier selber spielen. Und dieses Jahr in der Brettspielwelt anscheinend ein Thema, was sich lange keiner herangetraut hat. Keine Ahnung warum, weil es ist ein super Thema. Genau wie vorher Maus und Mystik, was interessant war mit den geschrumpften Königsfamilie oder verwandelte Königsfamilie in Mäuse halt, hat man hier wirklich einen ganz anderen Ansatz und das Setting ist unglaublich toll. Also bin ein großer Fan von dem Setting.
Ja. Insgesamt gibt es 7 Geschichten, die man spielen kann. Also es ist jetzt keine Kampagne, wie man die so in den erwachsenen Dungeon Crawlern spielt, dass man sich zwischen den Geschichten entwickeln kann, sondern jede Geschichte fängt wieder von vorne an.
Im Bett.
Im Bett, wo alle guten Geschichten beginnen.
Okay, das lasse ich mal so stehen.
Und es ist schon so, dass man sich innerhalb der Geschichte gibt es eine Charakterverbesserung, eine Charakterentwicklung, dass man auch andere Gegenstände findet, sich verbessern kann, bessere Waffen finden kann und so weiter. Aber bei einer neuen Geschichte wird es immer wieder zurückgesetzt. Trotzdem sind die Geschichten so zusammenhängend, dass man die natürlich alle in der gleichen Gruppe spielen möchte. Also es ist schon wie eine Kampagne, nur dass ich halt die Charaktere nicht von Geschichte zu Geschichte weiterentwickeln. Fand ich jetzt aber nicht schlimm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das mit den Kindern oft einfacher war, weil es nicht immer mehr gab, was man sich merken musste, sondern dass man dann nach einer Geschichte auch überlegen konnte, ob man mal einen anderen Charakter spielen kann. Also es ist schon so, dass hauptsächlich auch die Kinder bei ähnlichen Charakteren geblieben sind. Aber so konnten sie nach einer Geschichte einfach sagen, nee, ich will jetzt aber lieber den spielen.
Ja, wenn er was Cooles in der letzten Abenteuer gemacht hat, dann manche hängen auch weiterhin an ihrem Charakter. Und das, was ich auch wirklich schön finde, ist, dass die auch wie in einem Fantasy-Rollenspiel, Brettspiel wie in einem Fantasy-Dungeon-Crawler-Brettspiel verschiedene Klassen haben. Das ist ja nicht immer gesagt, dass die gerade bei Spielen irgendwie, ja, da können alle alles oder so. Das ist halt immer so, wo ich sagen würde, für mich ist das dann eher so, alle wollen kämpfen. Nee, wollen gar nicht alle. Es gibt schon da Spezialisten und das haben die hier wirklich super umgesetzt. Das ist hier wirklich für jede Ausrichtung, für jedes Attribut, was die Charaktere da haben, schon eigene Spezialisten gibt.
Ja, also man muss sagen, das Spiel ist offiziell von Asmodee ab 7. Ich habe es jetzt mit einem 6-Jährigen und einem 9-Jährigen gespielt. Und dann mit deinen Kindern, die 8 und 10 sind.
Ja.
Ne? Also mit dem 6-Jährigen ging das schon auch ganz gut. Da braucht man halt manchmal ein bisschen länger. Ne? Also einfach, weil die ein bisschen mehr Zeit brauchen, wenn sie selber lesen wollen und so weiter. Aber wir sind jetzt ja schon mitten in der Diskussion. Fangen wir doch erstmal an, was uns erwartet, wenn wir das Spiel auspacken. Denn man muss einfach dazu sagen, dass das Spiel nicht nur von der Story total süß ist, sondern auch von allem, was drin ist. Also das Erste, was wir haben ein ganz großes Abenteuerbuch. Das ist ein Ringbuch. Und in diesem Abenteuerbuch sind auf der einen Seite immer die Geschichten und auf der anderen Seite immer der Spielplan. Also ich habe jetzt nicht, wie in anderen Dungeon Crawlern, irgendwelche komplizierten Pläne, die ich vorher zusammenbauen muss, wie der Dungeon aussieht, sondern ich habe auf einer Seite immer einen neuen Plan. Und so eine Geschichte besteht teilweise aus 6 bis 7 Seiten, die man spielt, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und so hat man halt immer einen ziemlich kleinen Bereich, auf dem man spielt, den man gut überblicken kann. Und der verändert sich dann je nachdem, wie es später weitergeht, wie man sich weiter entscheidet.
Und man setzt dann auch die Figuren direkt auf das Buch drauf.
Genau, ne? Also das ist unser Spielplan.
Und auch nur auf die eine Seite, deswegen ist er auch dieses Ring, ist das DIN A4 ungefähr?
So bisschen ganz größer.
Ja.
Ja, ja. Ungefähr DIN A4.
Ja, und dann setzt man nur auf eine von diesen Seiten und die Figuren sind halt so schon 28 mm Maßstab. Gut, es sind halt Stofftiere, aber die sind dann in dem typischen Warhammer Maßstab eigentlich drin. Und das ist so ein Konzept, was man auch bei nah und fern und oben und unten hat, wo man dann auch auf den, nah oben und nicht, aber bei nah und fern ist es so.
Ich wollte gerade sagen, bei oben und unten spielt man nicht auf dem Buch.
Ja, das stimmt, aber bei nah und fern.
Ja.
Und bei der Regelerklärung von Crossmaster übrigens auch.
Sehr schön.
Aber nicht beim eigentlichen Crossmaster-Spiel.
Nee. Dann haben wir Miniaturen dabei.
Ja.
Natürlich unbemalt.
Haha. Es sei denn, man hat eine ganz tolle Ex-Abiturientin, die ganz toll bemalt. Die sind tatsächlich hervorragend geworden.
Ja, und zwar sind das 6 Stoffis und 17 Monster.
Hm.
Da sind Obermonster mit dabei, normale Monster und wie gesagt, die Stoffis. Da muss ich allerdings sagen, das war für die Kinder total schwer, weil das Spiel ist angekommen. Und ich habe natürlich vorher mit denen gesprochen, habe gesagt, hier, ich habe ein Spiel für euch bestellt, was ich mit euch spielen möchte. Und dann musste das Spiel erstmal eine Woche weg zum Bemalen. Und das war schon ganz schwer und Steffi hat da leider wirklich unter Druck malen müssen, weil wir dann gesagt haben, das muss wirklich innerhalb von einer Woche fertig sein, damit die Kids damit spielen können. Hat aber super geklappt und wie immer sind mir meine Miniaturen super schön geworden, die Steffi bemalt hat.
Ja. Die Monster erinnern uns ein bisschen an Toy Story 1, wo diese Chimären zusammengebauten Monster, teilweise sehen die so aus. Also schon ein bisschen gruseliger, wenn da so ein Puppenkopf auf so ein skorpionartiges Teil gesteckt
wird. Ja, die Krabbler sind, also die sind alle so ein bisschen gruselig. Also die Krabbler sind schon sehr gruselig, muss man sagen.
Ja, hast du Albträume bekommen?
Nein, ich habe keine Albträume bekommen, aber es wurde wirklich teilweise darüber diskutiert, ob man dieses Spiel, also ich habe zum Beispiel einer Mutter erzählt, dass ich dieses Spiel jetzt spiele, die hat das dann auch gesehen, jetzt sagt, nein, also mit ihrer Tochter wird sie das nicht spielen, die wird da Albträume von kriegen. Und die ist 11. Aber ja, ne? Also dementsprechend, das muss dann auch jeder selber wissen, hier hat kein Kind Albträume bekommen von den Figuren.
Weiß man's.
Naja, die Kinder hätten es ja erzählt.
Warte, mit 20 schrecken die dann auf nachts und sagen dann...
Der Krabbler kommt. Ja, das könnte natürlich passieren. Dann haben wir zu den Stofftieren Charakterbögen. Also jedes Stoffi hat seine eigenen Fähigkeiten und so. Dann gibt es ganz viele Würfel in Bunt. Knöpfe, Herzen, Watte.
Wattemarker.
Wattemarker, also da muss man einfach sagen, das sind jetzt Wattemarker und ganz viele andere weitere Plättchen und ein Würfelsäckchen. Das ist dir ja immer ganz wichtig, dass da sogar das Würfelsäckchen dabei ist.
Ja, vor allem, wenn man Chips zum Rausziehen hat, wie bei Arkham Horror. Da wäre es ziemlich sinnvoll gewesen.
Ja, und dann gibt es ganz viele Karten. Ne? Und zwar gibt es Abenteuerkarten, die sozusagen Kleinigkeiten in der Geschichte erweitern. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Obermonster kommt, ist das in diesem Abenteuerkartenstapel drin. Oder wenn es besondere Gegenstände gibt, die man nicht immer bekommt, weil man irgendwelche Sachen nicht schafft, sind die in diesem Abenteuerkartenstapel drin. Da hat man zu jeder Geschichte hat man einen Stapel, wo man dann seine Karten raussuchen kann. Dann gibt es Schlafkarten, Gegenstandskarten, vergessenen Karten, Umgebungskarten, Zustandskarten und Monsterkarten.
Monster.
Ne? Also auch hier gab es einiges zum Sleeven.
Und alles in lila, rosa, Pastelltönen gehalten. Ebenso wie die Würfel, die alle in Pastellfarben gehalten sind.
Die sind überhaupt nicht in Pastellfarben gehalten. Doch, das ist
ein hellblau und ein rosa-rot und ein rot.
Und ein pink.
Ja, meine ich ja mit rosa-rot.
Ja, aber das ist ein pink, das rosa-rot. Das darf auch pink sein. Das rot ist rot und das grün ist grün. Das ist überhaupt nicht Pastell.
Das ist kein Military-Grün. Das ist auch so Halbjadegrün.
Also ich würde schon sagen, dass das hier gerade sehr mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Die Würfel sind überhaupt nicht Pastellfarben.
Doch, die sind Pastellfarben. Die ganzen rosa Würfel sind alle Pastellfarben.
Die pinken Würfel sind pink. Die sind auch nicht rosa, die sind pink.
Also gibt es nur rosa und pink?
Es gibt einen pinken Würfel. Es gibt keinen rosa Würfel, es gibt einen Würfel. Pinken. Es gibt mehrere Würfel. Es gibt viele Würfel.
Habe ich dich jetzt verwirrt?
Er hat mich verwirrt, wie immer. So, wie baut man auf?
Es gibt auch schwarze Würfel, fällt mir gerade ein.
Es gibt auch schwarze Würfel und weiße Würfel.
Aber die sollte man nicht ziehen, die schwarzen Würfel. Nee. Die sind doof.
Die weißen Würfel will man ziehen.
Ja.
Aber das erkläre ich euch gleich, warum. Unglaublich. Also, wie baut man auf? Man wählt sich einen Stoffi aus, nimmt sich dazu den passenden Charakterbögen, die Miniatur und 5 Watteplättchen. Denn jeder Stoffi fängt immer mit 5 Watte an. Watte sind hier wie Lebenspunkte, muss man sich das vorstellen.
Also die Stoffis sind ausgestopft mit Watte.
Genau.
Mit Wattemarke.
Das ist eigentlich auch ein total schönes Bild immer. Ne? Also wenn die irgendwie angegriffen werden, verlieren die keine Blutstropfen. Die haben ja kein Blut,
sondern
die verlieren Watte. Ne? Dann muss man den Würfelbeutel vorbereiten. Da kommen alle bunten Aktionswürfel, die nicht pastellfarben sind, kommen da hinein und dann so viele weiße und schwarze Würfel wie Stoffis mitspielen plus 1. Na, also die sind unterschiedlich zusammengesetzt, außer wenn man zu 4 spielt, dann kommen alle Würfel rein, die man hat.
Und 4 ist die maximale Anzahl, wie wir schon gehört haben.
Ja, leider.
Maximal mit 4 Stoffis da rumlaufen kann.
Leider, ich hätte zwischendrin manchmal gerne wenigstens 5 Spieler, die Möglichkeit für 5 Spieler gehabt.
Hm.
Na, aber 4 geht auch, man kann dann auch einfach zu zweiten Charakter spielen. Also wie bei allen kooperativen Spielen, würde ich sagen, geht das auch hier sehr gut, dass man sich einen Charakter teilt.
Und umgekehrt kann man, wenn man weniger ist, natürlich auch mehr Leute spielen. Muss man dann auch. Ne? Kann man mit weniger als 4 Spielfiguren spielen?
Ja, klar. Also man kann, also das Spiel skaliert sehr gut. Also wir haben auch zu dritt ganz normal gespielt. Wir haben manchmal, wenn wir zu viert gespielt haben, wir haben nicht ganz durchgespielt, haben wir den vierten Charakter weitergespielt. Aber sonst haben wir schon zu dritt gespielt, wenn wir nur zu dritt waren.
Alleine stelle ich mir das ein bisschen traurig vor, mit nur einem Charakter. Aber dann kann das man stimmt. auch 4 spielen.
Also alleine würde ich auch nicht alleine spielen. Aber auch das würde skalieren.
Hm.
Na, also da ist das Spiel ganz schön gut. Dann müssen halt die ganzen Kartenstapel gemischt werden, die wir so haben. Und der Schlafkartenstapel muss vorbereitet werden. Der Schlafkartenstapel hat hier 2 Bedeutungen. Einmal ist das so ein bisschen eine Zeit. Also im Schlafkartenstapel sind Karten drin mit ruhiger Schlaf und unruhiger Schlaf. Und eine Aufgewacht-Karte. Und die Aufgewacht-Karte wird unter 2 andere Karten gemischt aus diesem Kartenstapel. Und dann werden alle anderen Karten werden draufgelegt. Also die Aufgewacht-Karte ist irgendwo in den letzten 3 Karten. Und das ist einfach so ein bisschen eine Zeitsache. Im Endeffekt sagt die Aufgewacht-Karte nur, dass keine weiteren Schlafkarten mehr gezogen werden. Und es ist ein anderes Ende.
Mhm.
Na, also man hat nicht verloren, wenn das Mädchen aufwacht. Ansonsten kann der unruhige Schlaf manchmal ein bisschen negativ sein.
Neue Monster.
Ja, dann muss man die ganzen Plättchen zu bereitlegen, die Zustandskarten. Und das Abenteuerbuch kommt dann in die Mitte, wird aufgeschlagen bei der Geschichte, die man anfängt. Und der Buchwächter fängt an vorzulesen.
Der Buchwächter.
Der Buchwächter, so heißt derjenige. Und das ist auch so in diesem Spiel, dass der Buchwächter wechselt. Reihum und der Buchwächter ist derjenige, der Entscheidungen trifft.
Und vorliest.
Und vorliest. Neben das Abenteuerbuch wird noch eine Leiste gelegt. Und zwar ist das eine Leiste, wo die Bedrohung draufkommt, also die Bedrohungsleiste. Aber auch eine Leiste, wo wir die Würfel sparen können, wenn wir eine Gruppenaufgabe zusammen erledigen müssen. Ja, und dann fängt man eigentlich an, die Geschichte vorzulesen. Na, und manchmal muss man sagen, also wir haben uns auch immer zuerst die Stoffis ausgesucht, kriegt man dann zu hören, dass irgendwelche Stoffis nicht mitspielen dürfen. Hm. Na, also das ist dann immer so ein bisschen blöd. Aber sich erst die Stoffis ganz zum Schluss, während die Geschichte vorgelesen wird, auszusuchen, hat irgendwie auch nicht richtig funktioniert. Also irgendwie ist das so ein Punkt, der ein bisschen unausgewogen ist. Ne? Also man kann nicht immer stehen alle Stoffis zur Verfügung, wenn man spielt.
Am Anfang ja sowieso nur 4, ne? Also
genau, am Anfang hat man 4 von den 6 zur Verfügung, weil die anderen Stoffis müssen wir erst suchen.
Beziehungsweise finden.
Finden. Und das war auch was, wo die beiden Jungs, mit denen ich gespielt habe, die ganze Zeit gesagt haben, wann kommt ihr denn endlich, weil die ja schon sehen. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen, die Charakterbögen sind da. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht in die Abenteuerkarte mehr gepackt hätte, aber die sind halt kleiner als die Charakterbögen. Es ist so ein bisschen schade, dass man von vornherein sieht, dass die irgendwann zur Verfügung stehen.
Dann lieber so ein Legacy-Aspekt mit so Schachteln, die man aufmacht. Und jetzt dürft ihr die Schachtel mit dem Löwenkopf aufmachen. Was kann da für ein Stofftier drin sein?
Ja, das wäre schon schön gewesen.
Ja, gut. Ja. Ob man dann, ja, es hat man quasi Kampagne mit Legacy. Weiß ich nicht. Ja, ist halt nicht üblich eigentlich, ne? Bei so.
Nee, ist nicht üblich. Ich habe auch gemerkt, dass das für die Kinder ganz schwer, weil ich immer gesagt habe, nein, wir lesen nicht vor. Und nein, wir gucken nicht, was kommt. Und nein, wir gucken nicht weiter in das Buch. Ne? Einfach um sich selbst auch diese Überraschung zu lassen. Ja. Und ich finde das jetzt auch ganz spannend in der zweiten Kampagne mit dir und deinen Kindern, dass das halt teilweise wir Entscheidungen fällen, die anders sind und Sachen machen, die anders sind. Also auch, es ist ein zweites Mal zu spielen, finde ich spannend.
Ja.
Ne? Ich muss aber natürlich auch sagen, dass ich mich teilweise einfach zurückhalte, wenn ich weiß, wie die Geschichte schon ist, einfach um dann nicht eure Entscheidungen zu beeinflussen.
Das macht dir Spaß.
Ja, das mache ich. Ich meine, das mache ich auch häufiger. Es ist ja nicht so, dass ich das zum ersten Mal mache. Mhm. Richtig schön hier ist auch, wir haben jetzt nicht wie in Legenden von Andor eine Losspielanleitung, dass man nach 10 Minuten direkt anfangen kann zu spielen. Aber in der ersten Geschichte werden ganz langsam nach und nach die Mechanismen erklärt. Also es ist nicht, dass man sofort alles wissen muss. Also es ist schon, dass einer die Regeln ordentlich gelesen haben muss und die Regeln verstanden haben muss. Man kann aber nach und nach erklären, was halt einfach für die Kinder schon auch nicht schlecht ist, dass sie nicht direkt auf alles achten müssen. Ne? Weil es ist schon ein einfacher Dungeon Crawler, aber es ist immer noch ein Dungeon Crawler mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, was so alles gemacht werden kann. Und das ist vom Überblick schon nicht ganz so einfach. Und so finde ich das am Anfang ganz schön.
Ganz wichtig für mich, Spezialisten. Denn ich hatte Hobbs gespielt, die fernkämpfende Hasen-Kuscheltier-Dame. Ja, das ist wichtig. Die startet auch immer mit einer Fernkampfwaffe. Meistens nicht mit dem Bogen, den sie auf dem Bild hat, aber immerhin. Und das Rüsseltier, Stampfi, das ist dann so der Tank, der Schaden abhält und so weiter. Also es gibt da schon, was ich wirklich wichtig finde, auch gerade wenn man Kinder an Dungeon Crawler ranführen möchte, dass es dann dieses Spezialistenklassensystem gibt. Finde ich cool.
Ja, und wie gesagt, auf der linken Seite des Abenteuerbuchs ist dann immer der Plan und auf der rechten die dazugehörige Geschichte, die man dann erstmal vorliest. Und auf dieser einen Seite stehen auch alle Sonderregeln für diese Seite und alle Entscheidungen und wo man irgendwo weiterlesen muss und so weiter. Also man muss nirgendwo rumblättern und gucken und irgendeine Nummer finden oder so, sondern das bleibt immer alles auf dieser einen Seite, die man aufgedeckt hat. Ne? Das finde ich ist auch einfach optimal. Der Spielplan ist unterteilt in Raster.
Sind es Hexfelder?
Es sind keine Hexfelder, es sind Quadrate.
Quadrate?
Sind Quadrate.
Kostet es mehr, diagonal zu laufen, als nicht diagonal? Nein. Okay.
Ne, und wir haben auch sehr einfache Line-of-Sight-Regeln. Ne, also da muss man einfach sagen, also man kann diagonal, man kann laufen, man kann einfach laufen. Wir haben manchmal Linien, die das Laufen schwieriger machen oder behindern.
Und für alle Fans vom alten Hero Quest, man muss würfeln, um zu laufen.
Ja, man weiß vorher nicht, wie man läuft.
Wie weit man kommt, ja.
Ja. Dieses Raster ist nicht nur die Entfernung, wie man laufen kann, sondern einfach die Laufregeln, die Bewegungsregeln gelten auch für Line of Sight und für Bereiche im Fernkampf, also wie weit einer entfernt ist und wie gut man jemanden erreichen kann. Das ist halt, steht halt auch immer drin, ne? Einfach nach den Laufregeln werden die Felder gezählt. Hm. Also wenn ich eine 4er Entfernung habe, ist, wenn ich in 4 Schritten zu dem laufen könnte, kann ich den auch mit meiner Fernkampfwaffe erreichen. Ja, und der Buchwächter beginnt dann seinen Zug und danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Also wir haben hier nicht eine Runde und entscheiden, wer ist wann dran.
Mhm.
Fände ich, glaube ich, für das Alter auch manchmal zu schwierig, dann einfach zu entscheiden, nee, warte du mal.
Mhm.
Sondern das geht wirklich reihum. Mhm. Ärgert einen manchmal so ein bisschen.
Also kein Initiative-System.
Nee, wir haben kein Initiative-System oder du kannst ja teilweise in einigen Spielen einfach entscheiden, wer wann was macht.
Ich finde das aber so tatsächlich besser, weil so ein Reihum ist intuitiver auch und für den Spielfluss ist das, wenn man das gut implementiert bekommt, finde ich das sogar, wenn es Reihum geht, tatsächlich besser, auch in Dungeon Crawlern. Selbst in Decent fand ich das immer besser.
Echt? Aber nee, ich muss sagen, dass ich mich oft beschnitten fühle dabei, dass es reihum gehen muss. Aber ich finde das hier zum Lernen des Dungeon Crawlers und für die Kinder finde ich es wirklich super, weil dadurch es gerechter ist. Ne? Mhm. Also es ist so dieses, es ist völlig klar, wer wann dran ist.
Mhm.
Und dann kommt nicht dieses, der darf aber immer zuerst und der nicht. Mhm. Und also dementsprechend ist das sehr gut.
Aber man hat dadurch auch kein Ende der Runde in dem Sinne, ne?
Ja.
Weil, sondern man ist immer weiter dran, bis irgendwie die Monster sich einschalten, dann zufälligerweise irgendwann.
Genau. Und so ein Zug ist auch eigentlich ganz einfach, denn er fängt einfach damit an, dass man 5 Würfel aus dem Würfelbeutel zieht. Yeah. So fängt jeder Zug an.
Und zwar zufällig.
Ja, man darf die sich nicht aussuchen.
Hm. Hätte sein können.
Und man zieht 5 Würfel und das sind die 5 Würfel, die einem für Aktionen in seinem Zug zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt weiße und es gibt schwarze Würfel.
Die sind besonders.
Die sind besonders. Die weißen Würfel sind Wattewürfel. Die werden, nachdem man seine 5 Würfel gezogen hat, auch als erstes abgehandelt. Also wenn man einen weißen Würfel zieht, muss man den sofort benutzen. Etwas Besonderes in diesem Spiel ist, dass man immer entscheiden muss, wenn man mehr als einen Würfel von einer Farbe einsetzen möchte oder hat überhaupt, ob man diese Würfel alleine würfelt oder zusammenwürfelt.
Also addiert, dann hat man.
Dann addiert.
Hat man im Durchschnitt bei einem 6-seitigen Würfel, was das ja alles sind, ja, hat man halt die Chance von 1 bis 6, das ist total zufällig, aber bei 2 wirft man im Durchschnitt ja schon die 7 immer. Beziehungsweise die 6 und die 8 haben mit über 50% der Wahrscheinlichkeit hat man eine 6, 7 oder 8.
Genau.
Glaube ich, es waren über 50%.
Und das ist halt auch was die Kinder wirklich gut gelernt haben. Also am Anfang war das noch schwierig. Zum Schluss haben die da selber ein sehr gutes Gefühl für gehabt. Wann würfel ich einen Würfel und wann würfel ich 2 Würfel? Also die haben da schon gelernt, ein bisschen Statistik abzuschätzen.
Hm.
Na? Ganz spielerisch. Also ich gucke ja pädagogisch auch immer, was die Spiele bringen. Und ich muss sagen, das ist ein Spiel, was in der Hinsicht wirklich auch viel gebracht hat, mit viel Spaß. Also, wir gehen zurück zu den weißen Würfeln. Die weißen Würfel sind Wattewürfel. Wir haben ja schon gesagt, Watte sind Lebenspunkte. Und jeder startet mit 5 Watte. Wenn ich jetzt einen Wattewürfel würfel, muss ich entweder gleich viel Watte würfeln oder höher, um eine neue Watte dazu zu bekommen. Also, wenn ich 5 Watte habe, muss ich eine 5 oder 6 würfeln oder höher, wenn ich mit 2 Würfeln würfel, um eine neue Watte dazu zu bekommen.
Dann ist die Frage, wenn ich 2 weiße Würfel rausziehe und habe 5 Lebenspunkte, würfle ich die dann einzeln, um dann halt eine 5 und eine 6 zu würfeln, um die Chance
auf 2 Watte zu haben?
2 Watte zu haben, oder würfel ich sicher beide Würfel und würfel wahrscheinlich eine 7 oder eine 6 oder eine 8 und habe auf jeden Fall 1 Watte.
Genau.
Wobei auf jeden Fall kann natürlich auch wieder Doppel-1 kommen.
Genau, das hatten wir auch. Aber dementsprechend, das ist so dieses, wo da man einfach schon...
kann man das dann abschätzen.
Genau.
Ich glaube, ich würde in dem Fall einzeln würfeln.
Ja, du würfelst halt auch ständig 6. Ich würde sie zusammen würfeln, aber ja.
Tja, dann rechne mal statistisch aus, was da wahrscheinlicher ist.
Ja.
Die liegt falsch.
Dann gibt es die schwarzen Würfel. Die schwarzen Würfel sind Bedrohungswürfel. Also schwarze Würfel will man nicht ziehen, aber irgendwann muss man sie einfach ziehen, weil es sind ja so viele schwarze Würfel drin, wie Stoffis mitspielen plus eins. Mhm. Und diese schwarzen Würfel bringen die Bedrohung mit rein. Na? Was genau die Bedrohung ist, da gehen wir nachher drauf ein.
Die werden einfach rausgelegt zur Seite.
Die werden einfach auf die Seite gelegt und wenn so viele Bedrohungswürfel da liegen, wie Stoffis mitspielen, passiert was. Hm. Na?
Ich bin gespannt.
Ja. Die anderen bunten Würfel stehen jetzt für Aktionen bereit. Na? Also ich habe, das ist halt immer so ein bisschen, wenn ich gar keine Watte brauche und ich habe keinen schwarzen Würfel gezogen, habe ich 5 Aktionen. Wenn ich jetzt 2 Wattewürfel ziehe und einen schwarzen Würfel, habe ich schon nur noch 2 Würfel, mit denen ich Aktionen machen kann. Das heißt, das ist so ein bisschen random, das ist so ein bisschen zufällig. Aber der Autor ist auch dafür bekannt, dass er gerne diese Zufälle mit in seine Spiele bringt.
Und die Welt ist doch voller Zufälle.
Ja, das stimmt auch. Alle Würfel, alle bunten Würfel, also wenn ich von
schwarz und weiß.
Also genau, wenn ich jetzt immer von Aktionswürfeln rede, bedeutet das immer alle Würfel außer schwarz und weiß.
Namentlich grün, rosa, rot, orange ist das?
Was? Rot.
Rot, aber sieht aus wie orange.
Nein, rot.
Okay, und?
Gelb und blau.
Blau, genau. 5 verschiedene.
Genau, 5 verschiedene. Alle davon kann ich benutzen, um mich zu bewegen. Und das ist jetzt das, ich ziehe die Würfel raus, leg die hin, aber um einen Würfel zu benutzen, muss ich sie immer würfeln. Also wie beim Wattewürfel auch, muss ich, wenn ich einen der Würfel zur Bewegung benutzen möchte, muss ich würfeln und sehe dann erst, wie weit ich gehen kann.
Also ein Würfeleinsatzspiel.
Nein.
Doch, so ein bisschen schon. Es gibt auch wieder Arbeitersetzspiele wie Gen 9 oder so.
Schon.
Gen 7?
Ich weiß halt, dass ich mich mindestens einen bewegen darf.
Ja.
Im Durchschnitt 3.
Oh nein, Statistiker werden dich jetzt lynchen, aber gut. Im Durchschnitt 3. Bei einem Würfel hast du keinen Durchschnitt.
Ja, ich weiß. aber auch hier, bei den Aktionswürfeln, kann ich mich immer entscheiden, ob ich Würfel zusammenwürfel oder nicht. Beim Laufen bringt das jetzt nicht so viel. Ne? Also da muss man einfach sagen, da kann man einfach hintereinander würfeln. Wenn es nicht gut geklappt hat, würfel ich halt danach einen weiteren. Und so viele Würfelaugen, wie ich würfel, so viele Felder darf ich nach vorne laufen. Es gibt ein paar Einschränkungen, und zwar, das kommt später, es kommt nicht direkt am Anfang, gibt es grüne Linien und rote Linien. Und diese grünen und roten Linien kann ich nur überqueren mit den jeweiligen Würfeln. Die grünen Linien sind immer Sachen, die irgendwie höher liegen, also wo man irgendwie eine Bettkante, wo man halt irgendwie hochkommen muss, ne? Oder drüber kommen muss oder sowas.
Also klettern.
Sowas, also wo man halt einfach eine besondere Beweglichkeit zeigen muss.
Klettern.
Zum Beispiel klettern. Ist aber nicht immer nur klettern.
Balancieren.
Oder die roten. Das ist
immer klettern.
Oder die roten, die halt meistens eine besondere gefährliche Stelle bedeuten.
Ne? Wo man Kraft braucht?
Ja.
Ich würde sagen, das sind die Kraftwürfel, ja.
Ne? Also das ist halt einfach das, womit man das machen muss. Dann die roten und die grünen Würfel sind aber vor allen Dingen die roten für den Nahkampf und die grünen für den Fernkampf da.
Ja.
Wie genau der Kampf funktioniert, sorry, ich muss jetzt immer spoilern, aber es ist so ein bisschen schwierig, das Spiel so zu erklären. Erkläre ich nachher, wenn die Monster auch da sind, weil man dann besser verstehen kann, wie der Kampf überhaupt funktioniert, wenn ich die Monster erklärt habe.
Man muss würfeln.
Man muss würfeln, ja. Muss bei dem Spiel ständig würfeln. Aber wie gesagt, rote Würfel sind hauptsächlich für den Nahkampf, grüne Würfel für den Fernkampf da. Blaue Würfel sind häufig besser dafür da, um zu verteidigen oder um irgendwelche Proben zu gewinnen. Solange sowas nicht da ist, sind die blauen Würfel eigentlich nur da, dass man damit laufen kann.
Ja.
Ne? Ansonsten sind das die Verteidigungswürfel.
Die fühlen sich ein bisschen schwächer an als die anderen, so vom Gefühlten her, bis auch für die liebe Stampfi, die damit viel bessere Sachen machen kann.
Ja, und das sind halt die Würfel, mit denen man alles Mögliche abwehren kann später. Ja. Ne? Also das ist so, je mehr Zustände man bekommt, umso mehr freut man sich über blaue Würfel.
Um die Zustände wieder wegzukriegen.
Genau. Ne, aber ansonsten sind blaue Würfel so die Würfel, die man hauptsächlich zum Laufen benutzt, wenn man sie denn hat. mit den gelben Würfeln kann man suchen. Suchen kann man nicht immer. Auch das ist etwas, was ganz am Anfang der ersten Geschichte noch nicht da ist. Wenn man suchen kann, gibt es so eine Lupe und neben der Lupe steht eine Zahl.
Zum Beispiel 7.
Oder 4. Also am Anfang, wenn es einfach ist, steht da nur eine 4.
Wenn es schwieriger ist, eine 7 oder 8.
Genau. Und dann muss man diesen Wert wieder erreichen oder übertreffen. Das ist immer gleich oder größer. Und wenn man das bei einer Suche schafft, bekommt man eine Karte vom Objektstapel. Also dann hat man halt irgendeine Suche in dem Raum, hat man was gefunden und dann bekommt man einfach die oberste Karte vom Objektstapel und kann die ausrüsten.
Zum Beispiel ein Förmchen.
Zum Beispiel ein Förmchen. Oder ein Knetdeckel.
Ein Knetdeckel. Als Schild dann.
Als Schild.
Oder ein Saugnapf, Pfeil und Bogen.
Ja.
Oder ein Stift.
Zum Beispiel.
Oder ein Fleischklopfer.
Oder ein Fleischklopfer. Oder eine Schere.
Eine Schere.
Ja.
Aber nicht mit Rennen.
Oder ein Trinkpäckchen.
Das ist übrigens tatsächlich so, wenn man die Schere hat und man dann sehr schnell ist beim Laufen und 6 würfelt, dann tut man sich weh. Das ist ein sehr pädagogisches Spiel.
Das ist pädagogisch super, das Spiel.
Und thematisch total gut.
Ja. Die pinken Würfel, über die wir uns ja gerade schon so ausführlich unterhalten haben.
Die rosanen.
Die pinken. Sind ähnlich wie Joker eigentlich. Also man kann diese pinken Würfel für Aktionen jeglicher Art benutzen. Also ich kann einfach sagen, ich benutze den zum Kämpfen als roten Würfel. Oder ich benutze den, um über die grüne Linie zu kommen als grünen Würfel. Aber man kann damit nicht die Fähigkeiten, die man teilweise durch Karten verbessert bekommt, benutzen. Also wenn ich ein +1 auf einen roten Würfel habe, bekomme ich das wirklich nur auf einen roten Würfel und nicht auf einen pinken Würfel, den ich als roten Würfel benutze.
Das ist wichtig.
Ja, und deswegen kommen wir jetzt ganz kurz zu den Ausrüstungskarten, über die wir ja schon so gesprochen haben. Jeder Stoffi hat erstmal seine Grundfähigkeiten und seinen Grundcharakterbogen, aber er kriegt Ausrüstungsgegenstände. Und meistens fängt eine Geschichte damit an, dass sich die Stoffis irgendwo eine Ausrüstungskarte holen können. Eine Waffe. Also meistens fängt man mit einer Waffe an. Es gibt auch eine Geschichte, wo man sich 2 Sachen aussuchen kann.
Hm.
Und diese Objektkarten sind unterteilt in Zubehör, Haushalt, Küche und Arbeitszimmer. Und dann bekommt man halt sozusagen gesagt, ihr dürft euch ausrüsten mit Haushalts- und Küchenartikeln. Oder ihr geht ins Arbeitszimmer und sucht euch Waffen im Arbeitszimmer. Und im Arbeitszimmer gibt es zum Beispiel nicht den Fleischklopfer.
Aber die Schere.
Aber die Schere. Und den Brieföffner.
Den Brieföffner.
Ne? Das ist halt schon auch so thematisch gemacht, dass man nicht immer alle Waffen, die man gerne hätte, dann auch am Anfang zur Verfügung hat. Ne? Ja. Sondern die besseren Waffen muss man ganz oft suchen. Dazu sind die unterteilt in Bereiche, in denen man sie hält, wenn wir es mal so sagen wollen. Also es gibt Karten, die man auf dem Kopf hat. Es gibt Rüstungskarten, die man um den Körper hat. Es gibt Sachen, die man in der Hand hält, also in der Pfote. Es gibt Gruppenkarten und es gibt Zubehörkarten.
Hm.
Und von jeder Karte darf man nur eine haben. Also ich habe zwar 2 Pfoten, aber es gibt hier keine Doppelhandwaffen oder sowas, dass ich da mich da irgendwie entscheiden müsste, sondern ich kann immer nur eine Pfotensache haben. Ich kann eine Kopfsache haben, ich kann eine Körpersache haben und ein Zubehör.
Hm. Das ist also vereinfacht, dass man bei allen anderen Spielen kennt man das ja, dass man Waffen hat, die 1 oder 2 Hände benutzen. Hier sind es halt links oder rechts Pfoter.
Genau.
Und deswegen, ja, es ist aber, ja, macht ja vom Verständnis ein bisschen mehr Sinn schon. Das, ja, ist ja nicht so.
Genau.
Ist ja auch nicht so, dass es irgendwann einen Charakter gibt, der das Ganze, die Regel ad absurdum führt.
Ja, aber der hat dann auch nur seine spezielle Waffe.
Mhm.
Ne?
Spoiler.
Super Spoiler. Dazu steht auf den Karten immer manchmal noch was dabei, was die Gegenstände besonders gut können. Wie schneiden oder reparieren oder hebeln oder laut. Ne? Das sind dann irgendwelche Adjektive, die die besser beschreiben oder Verben. Und damit kann man dann manchmal was besonders besser machen. Also manchmal steht dann in der Geschichte, wenn ihr eine Karte mit dem Zusatz reparieren habt, könnt ihr sie hier einsetzen.
Hm.
Ja? Das ist dann sowas, was noch dazu bringt. Was sind diese Vorteile auf den Karten? Das sind halt immer irgendwelche Pluswerte meistens auf Würfel.
Ja.
Ne? Also es gibt zum Beispiel das Skateboard. Wenn ich das finde, habe ich +3 auf Bewegung. Und zwar auf jeden Bewegungswürfel.
Das ist gut für ein Skateboard. Dann rast man wirklich schnell, schnell durch die... Ja. Über die Karte. Die Karte ist ja nicht groß, aber dann ist man überall, wo man eigentlich sein will.
Genau. Ne? Oder der Sandeimer. Das ist ein Helm, den ich dann über den Kopf trage. Habe ich auf jeden Würfel +1 bei der Verteidigung.
Ah, auch sehr nützlich.
Ne? Es gibt das Hackebeil zum Beispiel, was mir eine +2 auf den Nahkampf gibt, auf rote Würfel. Mhm. Aber wenn ich weniger als 3 Watte habe, ich also schwächer bin, habe ich keinen Zusatz.
Gar keinen Bonus.
Habe ich gar keinen Bonus mehr.
Ja.
Ne? Also dementsprechend ist es auch immer so, wenn die Boni besonders stark sind, gibt es teilweise halt auch eine Einschränkung. Wie bei der Schere, die halt auch ein +2 auf einen roten Würfelwert hat. Aber wenn man eine 6 beim Laufen würfelt, verliert man eine Watte. Weil man sich dann sticht und so. Weil man einfach mit Schere nicht schnell laufen sollte.
Ja.
Ne? Aber so sind diese Gegenstände aufgebaut.
Aber wenn ich jetzt 2 rote Würfel würfele und habe einen Gegenstand, der +1 auf rote Würfel macht, dann hat jeder dieser Würfel +1.
Genau.
Das ist
Und das ist etwas, was man auch manchmal vergisst.
Ja.
Ne? Also wenn man so gewöhnt ist, dass es so ein komplettes +1 gibt. Aber hier bedeutet das wirklich, auf jeden Würfel gibt es ein +1. Und das ist halt das, was die pinken Würfel halt nicht mitnehmen. Ne? Also ich kann zwar beim Nahkampf einen pinken Würfel würfeln für den roten Würfel, aber es gilt halt nicht die Verbesserung.
Dann muss man ein spezielles Item-Gegenstand haben,
der auch pink mit einschließt.
Genau.
Ne?
Ja gut, dann sind die pinken Würfel halt nicht zu mächtig.
Ja. Und man muss hier auch sagen, dass Herr der Träume, da merkt man, dass das auch mit für Kinder gemacht ist, ein wirklich ganz kooperatives Spiel ist. Denn wenn ich jetzt einen Ausrüstungsgegenstand ziehe, den ich nicht ausrüsten kann oder möchte, darf ich den weitergeben. Und da geht's nicht drum, dass ich irgendwie neben dem anderen stehe oder so. Ne? Also was wir manchmal als unthematisch sagen würden. Ne? Also gerade bei Winter der Toten oder so habe ich immer wieder gesagt, es ist total unthematisch, dass man einfach den Leuten die Gegenstände geben darf, auch wenn man nicht nebeneinander steht. Bei Herr der Träume ist es wirklich so, wir sind ein Team. Und wenn ich ein Objekt bekomme, was ich nicht benutzen möchte, kann ich das einem meiner Mitstoffis geben.
Aber wir sind ja immer gleichzeitig auf der gleichen Karte und sind ja in der Nähe auf jeden Fall.
Ja.
Und wir haben ja nur eine Pfote, die wir benutzen. Dann können wir mit der anderen Pfote immer das hin und her werfen. Darum, das ist total thematisch.
Ja, okay, dann ist das total thematisch.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Ne? Also das finde ich auch schön. Dann gehen wir weiter in den Aktionen, die man machen kann. Ich habe ja gesagt, man zieht die Würfel, dann kommen die weißen Würfel, dann kommen die schwarzen Würfel und dann hat man seine Aktionswürfel. Man kann als weitere Aktion auch so einen Würfel einfach speichern. Also jeder Stoffi hat auf seinem Charakterbogen Platz für genau einen gespeicherten Würfel. Und dieser gespeicherte Würfel, den kann ich entweder zur Verteidigung benutzen, wenn ich angegriffen werde, oder als zusätzlichen Würfel.
Also wenn ich wieder dran bin und da noch einen Würfel gespeichert habe, kann ich den benutzen. Wenn es zum Beispiel ein roter ist, habe ich dann einen extra roten Würfel, weil ich dann nachkämpfen will. Und
genau.
Dann geht das. Aber wenn ich da keinen gespeichert habe, kann ich keinen Verteidigungswurf machen. Ist das
genau,
richtig?
Genau, das ist richtig. Das ist ziemlich doof.
Ja.
Das Schöne ist aber, ich habe ja gerade davon gesprochen, wie kooperativ dieses Spiel ist, ich kann als weitere Aktion auch meine Stoffi-Kollegen unterstützen. Und das ist echt super, denn wenn ich zum Beispiel einen Würfel habe, wie einen blauen Würfel, den ich jetzt gar nicht groß benutzen kann, kann ich den einfach meinem Stoffi-Kollegen geben, der vielleicht keinen Würfel gespeichert hat.
Was ich tatsächlich auch bei den Kindern beobachtet habe immer, war, dass die dann auch, wenn es ein roter Würfel war, man hätte damit noch einen Angriff machen können, dann lieber guckt, sind die anderen denn auch
geschützt,
haben die schon einen Würfel, was ist als nächstes sinnvoll, sodass die dann auch mal ihre Aktion quasi aufgeben, die sie machen könnten, um dann halt jemand anderen dafür zu versorgen, dass der nicht, weil wenn die anderen halt angegriffen werden, ist das auch für einen selber schlecht.
Ja. Und was man auch noch machen kann, man kann einen beliebigen Würfel, der Aktionswürfel, abgeben, um seine eigene Watte einem anderen Stoffi zu geben.
Das ist wahrscheinlich das Schönste in dem ganzen Spiel.
Das ist ein so schönes Bild, wenn ich mir das, also ich stelle mir das halt auch immer so vor, dass dieses Stofftier dann in sich selber reinpackt und so ein bisschen Watte rausnimmt und es dem anderen Stoffi rübergibt. Das finde ich einfach total schön. Und auch hier muss ich sagen, mit beiden Gruppen, mit beiden Kindergruppen, mit denen ich das gespielt habe, das ist überhaupt kein Problem gewesen. Also, dass diejenigen, die viel Watte haben, den anderen, die wenig Watte haben, die Watte abgeben. Ich glaube, das hätte ich bei erwachsenen Spielern mit Lebenspunkten nicht so erlebt manchmal. Also da muss man sagen, das ist ein Mechanismus, der super klappt.
Das sind dann Wattebrüder.
Wattebrüder.
Ja, es ist erstaunlich, wie kooperativ die Leute dann, die Kinder, nicht die Leute, die Kinder dann tatsächlich sind in dem Spiel. Hätte ich auch nicht so erwartet. Am Anfang ist schon ein bisschen so, beim Gegenstand suchen, da war es so ein bisschen härter. Ne? Dann hast du, den will ich aber behalten, den will ich auch behalten eigentlich. Und ja gut, dann behalte ich den, dann kriegst du den schlechteren, aber eigentlich will ich den auch. Aber ja, das kommt dann mit der Zeit tatsächlich.
Ja, also das habe ich halt wirklich gemerkt, dass die Kinder ganz schnell begreifen, dass wir nur als Team stark sind. Und dass wir als Team zusammenarbeiten können. Und deswegen finde ich diese Möglichkeiten der Unterstützung, die wir hier bekommen haben, einfach super. Also das bringt richtig viel. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir das bei einigen kooperativen Spielen wünschen. Aber dementsprechend ist dieses Kuscheltier-Koop ein wirkliches Kuschel-Koop.
Das stimmt.
Ne?
So wie du immer früher Gloomhaven gespielt hast. Nicht so wie bei uns in der Hardcore.
Eine Hardcore-Gruppe, ja. Vielleicht werden wir Herr der Träume mal mit der Freitagsrunde spielen.
Ui.
Um wirkliches Kuschel-Koop zu spielen.
Wir spielen das ja sowieso schon immer.
Nicht. Kuschel-Koop?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich laufen wir ja. Egal.
Ja. Dann gibt es manchmal Würfelproben, die man machen muss. Entweder allein oder in der Gruppe. Und das sind irgendwelche Aufgaben, die kommen oder irgendwelche Sachen, die einem passieren. Und dann wird halt einfach immer gesagt, man muss den und den Würfel nutzen. Manchmal hat man einfach Pech und man hat den Würfel nicht mehr. Also man guckt sich irgendwas an und muss eine Würfelprobe machen. Aber auch hier gilt, was es die ganze Zeit bei dem Spiel gilt, ich muss immer, dann steht halt Würfelprobe grün 3. Ne? Irgendwie, du musst irgendwo hochklettern oder so. Und dann muss ich halt einen grünen Würfel noch haben oder einen pinken, den ich dafür benutzen kann und muss dann halt die 3 erreichen oder übertreffen. Ne? Es gibt aber auch Gruppenaufgaben. Und bei diesen Gruppenaufgaben kann ich dann zusammen das erreichen. Die sind auch meistens ein bisschen schwieriger. Also Gruppenaufgaben fangen, glaube ich, bei 12 oder sowas an, dass man 12 Erfolge haben muss oder 20 Erfolge.
Nur bei Punkte auf dem Würfel.
Genau, Punkte auf dem Würfel. Und die kann man meistens von überall her auch wieder machen. Nur wenn Türen geöffnet werden müssen oder so, dann ist das thematisch schon so, dass man angrenzend stehen muss, um zu der Gruppenaufgabe was dazu beitragen zu können. Das ist dann halt auch, dass man halt irgendwie was besonders stark machen muss. Dann muss man das halt mit roten Würfeln machen. Und das läuft halt auch so, dass man sagt, hier den Würfel will ich zur Gruppenaufgabe beisteuern, würfelt den und der Würfelwert wird dann abgelegt.
Genau, und dann zählt man die zusammen auf dem speziellen Feld neben der Bedrohung.
Genau.
Und guckt dann, ob die entsprechende Zahl erreicht wurde.
Genau. Und irgendwann gibt es dann halt, wie gesagt, den Erfolg bei den normalen Aufgaben, auch den Misserfolg manchmal. Also es gibt nicht alle Aufgaben, kann man beliebig oft wiederholen, ne? Sondern manchmal gibt es halt da auch einfach den Misserfolg, den Fehlschlag. Bei den Gruppenaufgaben ist das nicht so. Ne? Bei den Gruppenaufgaben wird einfach so lang gesammelt, das ist halt so eine Zeitsache. Und manchmal muss man auch sagen, ist das total ärgerlich, weil die Würfel nicht zurückkommen.
Also solange wie die Aufgabe nicht
erfüllt ist, kommen die Würfel nicht in den Pool. Und wenn man sich überlegt, dass es von jeder Farbe nur 5 Würfel gibt und man muss eine rote Gruppenaufgabe machen, ist in der Zeit Nahkampf einfach schwierig.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist so, das heißt, manchmal binden diese Gruppenaufgaben auch einfach Würfel. Nachdem man dann alle Aktionen gemacht hat, alle Proben gelaufen ist, gekämpft hat und sonst irgendwas, müssen alle Würfel, auch die, die man nicht benutzt hat, weil auch das passiert manchmal, muss man in den Ablagebereich legen. Na, also ich habe dafür so ein Kästchen, ich würde dafür, das ist halt nicht dabei. Ne? Also da würde ich halt immer irgendwie ein Gefäß oder sowas nehmen und die nicht einfach nur irgendwie hinlegen. Das hat sich jetzt einfach gezeigt, dass es ganz gut ist. Da kommen alle Würfel rein,
ja,
die man nicht mehr gebraucht hat. Und dann muss man nach jedem Zug, also wenn man seinen Zug komplett fertig hat mit allen Aktionswürfeln, die Bedrohung überprüfen. Bedrohung überprüfen bedeutet, dass man gucken muss, wie die schwarzen Würfel liegen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Fälle. Einmal, wenn schon Monster auf dem Plan sind, geht es darum, ob so viele Würfel, Bedrohungswürfel da liegen, wie Monster im Spiel sind. Also wenn bei drei Monstern zwei Würfel liegen, passiert nichts. Wenn bei drei Monstern drei Würfel liegen, sind die Monster am Zug. Dementsprechend kann man das auch immer ganz gut planen, wann denn eventuell die Monster reinkommen. Also wenn fast keine Würfel mehr im Würfelsäckchen sind und vier Monster da liegen und es liegen schon drei schwarze Würfel da, ist es sehr wahrscheinlich, dass im nächsten Zug die Monster kommen. Ja, also das ist einfach sowas, das kann man schon ein bisschen planen und ich muss sagen, dass dieses Plan die Kinder auch sehr gut schon geschafft haben. Immer
jetzt,
wieder.
Jetzt darfst du keinen schwarzen Würfel mehr ziehen.
Oh nein. Ja. Und dann waren sie immer ganz entsetzt, wenn sie dann die schwarzen Würfel gezogen haben. Und dann musste man ihnen immer sagen, ja, aber du kannst auch gar nicht anders als die schwarzen Würfel ziehen, weil es sind einfach fast nur noch schwarze Würfel drin.
Du bist schuld. Wegen dir verlieren wir jetzt.
Oder wenn keine Monster auf dem Plan sind, geht es darum, ob die Bedrohung kommt oder nicht. Und die Bedrohung kommt dann, wenn so viele schwarze Würfel da liegen, wie Stoffis im Spiel sind.
Stehende Stoffis, also...
Stehende Stoffis.
Bewusstlose Stoffis gibt es hier eigentlich.
Ja, es gibt zusammengefallene Stoffis.
Keine Watte mehr.
Wenn die keine Watte mehr haben. Aber es zählen schon die Stoffis, die mitspielen. Ob die jetzt am Boden liegen oder nicht, ist egal. Sondern so viele Würfel müssen da sein. Und deswegen skaliert das Spiel auch gut. Ne? Mhm. Wenn ich zu zweit spiele, habe ich ja auch weniger schwarze Würfel im Säckchen. Und dementsprechend wird die Chance ja geringer, dass ich die schwarzen Würfel ziehe. Ne? Wie bei vier Spielern, wo fünf schwarze Würfel drin sind.
Aber das Glück kann auch hier einen hart treffen.
Das stimmt. Die Bedrohung, die dann kommt, wenn keine Monster auf dem Plan sind, müssen nicht unbedingt Monster sein.
Mhm.
Ne? Also auch das ist manchmal was anderes. Manchmal oder meistens sind es aber dann die Monster, die kommen. Ne? Danach, wenn übrigens Monster erscheinen, sind die sofort am Zug. Also man hat dann keine Chance mehr, sich darauf noch einzustellen oder so. Dementsprechend, wenn es so aussieht, dass der Bedrohungswürfel kommt, der die Bedrohung auslöst, richtet man sich schon darauf ein, dass die Monster dann kommen. Und wie gesagt, die sind dann halt auch direkt im Zug. Wenn die Bedrohungen abgehandelt wurden, kommen alle Würfel, die man hat, die auch im Ablagebereich stehen, wieder in das Würfelsäckchen und man hat wieder alle Würfel zur Verfügung.
Also nach der Bedrohung,
genau.
Nachdem die ausgelöst wurde.
Genau, dann hat man immer so ein Reset.
Ja.
Na, dann bleiben alle Würfel, die gespeichert wurden, bleiben bei den einzelnen Stoffis und alle, die zur Gruppenaufgabe beigetragen wurden, bleiben auch liegen. Na, das ist halt das, wo man halt einfach sagen muss, dass manchmal Würfel da auch geblockt werden.
Ja, aber das kann man auch kalkulieren.
Das kann man auch kalkulieren. So. Kommen wir zu den Monstern.
Die Monster?
Die Monster.
Wie fällt ein Stoffi denn in sich zusammen eigentlich so? Und dem er Watte verliert. Wie verliert er denn Watte? All das erfahren wir jetzt im Monsterkapitel. Ja, die Überleitung kam ein bisschen spät, aber.
Die kam ein bisschen spät, die Überleitung. Die Monster kommen, wie gesagt, manchmal innerhalb der Geschichte. Also, indem man irgendeinen Punkt liest und erkundet und dadurch irgendwelche Monster aufschreckt und dann die Monster reinkommen oder durch die Bedrohung. Ne? Und dann gibt es zufällige Begegnungen oder spezielle Begegnungen. Bei den zufälligen Begegnungen wird einfach das Monsterdeck gemischt und dann werden so viele Monster gezogen, wie Stoffis mitspielen. Deswegen skaliert das Spiel auch wieder. Ne? Also wenn ich nur mit zwei Stoffis spiele, kommen auch nur zwei Monster ins Spiel. Wenn ich mit vier Stoffis spiele, kommen vier Monster ins Spiel. Dementsprechend skaliert da das Spiel auch schon wieder. Bei speziellen Begegnungen gibt die Geschichte vor, welche Monster ins Spiel kommen. Na, das ist dann halt, am Anfang zum Beispiel sind das die Krabbler, die kommen.
Und was klauen.
Na, also dementsprechend ist schon ganz klar, dass dann die Krabbler ins Spiel kommen. Auch da kommen wieder so viele rein, wie Stoffis mitspielen. Also auch wenn das spezielle Begegnungen sind, steht da nicht drin, es kommen vier Monster, sondern es kommen immer nur so viele Monster, wie Stoffis mitspielen. Allerdings muss man bei den speziellen Begegnungen immer einen Anführer mit reinmachen. Es gibt von jedem Monster 3 normale und einen Anführer. Und der Anführer hat immer einen etwas höheren Angriffswert und kann meistens irgendeine Sache besser.
Und jede Karte, die dann ins Spiel kommt, repräsentiert genau eine Figur.
Genau.
Also das ist eine Gruppe von Monstern, dafür gibt es diese eine Karte, sondern jede Karte, die ins Spiel kommt und die dann für jeden Bedrohungswürfel gezogen wird, ist dann auch eine Figur auf dem Feld.
Genau.
Die korrespondieren dann mit dem Symbol, was dann eine geometrische Form ist, wo dann der Fuß der Miniatur...
Die Base, genau.
Ja.
Na, also die Base der Miniatur bestimmt genau, um welches Monster es sich handelt.
Da gibt es dann viereckig, kreisrund...
Sechseckig, achteckig. Ja. Genau. Und so kann man halt die Monster auch genau den Karten...
Sechseckig oder fünfeckig?
Ach so, fünfeckig und sechseckig.
Keine 6 Ecken in diesem Spiel. Nicht mal da.
Nee. Keine Hex.
Keine Hexfelder für dich.
Ja, und trotzdem mag ich das Spiel.
Unglaublich.
Auf diesen Monsterkarten steht halt immer der Name und der Kampfwert und der Verteidigungswert, der gleich ist. Ne? Und dann die Aktion, die die Monster machen, beim gewissen Würfelwurf, denn auch die Monster werden ausgewürfelt. Also auch bei den Monstern wissen wir nicht genau, was sie tun.
Aber die haben meistens nur so eine 50-50 Chance.
Genau. Was ja, die meisten haben 2, ein paar Anführer haben 3 Möglichkeiten.
Ich glaube, ich fand aber immer beide Optionen eher doof.
Ja, so richtig gut sind keine. Ne? Es gibt Krabbler, Kläffer und Dunkelherzen als normale Monster. Hm. Wie gesagt, davon jeweils 4, 3 mit einem Anführer. Und durch den Abenteuerkartenstapel kommen immer mal Obermonster dazu, die man dann bekämpfen muss. Ne, die kommen dann nicht in diesen Stapel mit hinein.
Welche Monster klauen Gegenstände? Gab es nicht Monster, die Gegenstände?
Das waren Obermonster.
Die waren fies.
Einer ist das. Aber wir spoilern jetzt nicht, wer das ist.
Oder waren das, ne, oder meine ich die Würfel klauen? Gibt es welche, die Würfel klauen?
Nein.
Herzen?
Herzen, ja.
Alle, die was klauen, sind doofe Monster.
Ja. Unglaublich. Wenn die Monster jetzt gezogen werden oder ausgesucht werden, legt man die Karten an die Bedrohungsleiste an. Und dadurch hat man auch die Reihenfolge, weil die Monster werden dann von oben nach unten abgehandelt. Ne? Und das geht eigentlich ganz einfach. Man würfelt den Bedrohungswürfel, der beim Monster liegt. Und dementsprechend macht das Monster dann die Aktion. Ne? Und die haben halt auch, innerhalb der Aktion steht immer eine Bewegung, eine Reichweite und ein Schaden, den die machen. Also die Monster machen auch nicht immer gleich viel Schaden oder haben gleich viel Radius oder so, sondern auch das ist unterschiedlich.
Aber meistens bei diesen 2 Optionen ist dann...
Bei den 2 Optionen. Meistens ist es 1-3 und 4-6 oder 1-4 und 5-6.
Und dann steht dann immer Schaden 4 oder sowas.
Genau. Ja, dann ist eine Bewegung drin, Bewegung 3, Reichweite bei einem Fernkämpfer ist das halt 4 oder 5 oder bei einem Nahkämpfer steht halt nur eine 1. Das bedeutet, dass der Stoffi neben dem Monster stehen muss, damit das Monster ihn angreifen kann. Und das Monster bewegt sich halt erstmal auf den Stoffi zu.
Der drauf steht. Meistens ist das entweder der, also ich glaube bei Bedingungen, ne?
Genau.
Meistens ist es der Nächste oder derjenige, der die wenigsten Herzen hat oder die wenigsten Wattebäuchchen hat. Sowas gab es aber auch.
Ja, aber das ist eher selten, sondern erstmal bewegt sich das Monster dorthin, wo der Nächste ist. Ja. Also wenn es neben dem Stoffi steht, bewegt es sich gar nicht. Dann bewegt es sich auf direktem Weg dorthin, wo der Stoffi am nächsten steht. Also da geht's erstmal zum nächsten Stoffi.
Taktisch gesehen gibt es ja auf dem Plan so 2-3 Felder, wo die Monster erscheinen können.
Meistens nur 1.
Echt?
Meistens nur 1, manchmal 2.
Okay.
Ne? Ja. Und dann darf auch der Buchwächter darf entscheiden, wo die Monster hingestellt werden.
Man darf aber einen Buchwächter beraten.
Man darf einen Buchwächter beraten und die Monster dürfen immer auf das Feld oder angrenzend gestellt werden. Das heißt, es gibt meistens 5 Felder, wenn nicht sogar 6 Felder, wo die Monster hingestellt werden dürfen.
Das ist auch ganz, also von der Thematik ist das ja sehr, sehr, sehr cool gemacht, dass man halt merkt, da baut sich die Bedrohung auf und dann überlegt man schon so langsam, sich taktisch auch so hinzustellen, wie man später kämpfen möchte, weil man ja weiß, dass die entweder da oder daher kommen, wo man die dann hinstellen will, sodass Stampfvieh, der verteidigende Elefant, dann sich ein bisschen vor die anderen zum Beispiel stellt oder der Fernkämpfer schon mal ein bisschen weiter in Position geht, um halt nicht getroffen zu werden. Das ist schon ziemlich cool, weil um nochmal auf die Atmosphäre da zu sprechen zu kommen, an dieser Stelle, das ist ja schon so, dass man in so einer Traumwelt sich bewegt meistens, weil Herr der Träume. Und es ist halt eine fremdartige Welt, die halt, wo überall Krempel rumliegt und eventuell liegt ja auch ein anderes Stofftier rum, was man treffen kann in den zufälligen Begegnungen. Und das ist halt alles so eine gewisse Bedrohung schon von der Welt her. Hat,
ja, weil wir halt hauptsächlich, wenn wir mit den Stoffis irgendwo kämpfen oder so, oder wir sind im Abgrund. Ne? Also so fängt halt auch die Geschichte an, dass man runterfällt und man fällt in so einen Abgrund rein. Und der Abgrund ist halt ein Land, wo die ganzen vergessenen Stofftiere leben. Ne? So die ganzen Stofftiere, die man halt mal hatte oder Spielzeug und dann nichts mehr damit macht. Ja, und das ist eigentlich ein ganz trauriges Land, weil da die ganzen Stofftiere leben und Spielzeug lebt, was nicht mehr benutzt wird. So wie ich auch immer sage, dass ungespielte Spiele echt traurig sind, weil man sich nicht mit ihnen beschäftigt. Also auch ungespielte Spiele wären in diesem traurigen Land.
Dem Abgrund.
Dem Abgrund.
Aber es ist ein magischer Ort, wo man nur magisch hinkommt.
Ja. Den gibt's auch nicht wirklich.
Das sagst du. Wenn du von traurigen Spielen redest, weiß ich nicht, ob du das weißt. Ja, aber dieses Szenario ist halt unglaublich, weil man wirklich dann dieses, ich muss ja jetzt heimlich irgendwas tun und dann merke ich, dass die Bedrohung immer stärker wird und dann kommen die Monster und dann, ja, was dann? Dann kommen die Monster an. Du hast die Werte gesagt. Ja. Du hast gesagt, was die Monster machen.
Genau. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Also sie bewegen sich erstmal. Dann suchen sie sich ihr Ziel aus. Ne? Weil es ist noch nicht unbedingt, dass sie sich dorthin bewegen, wo ihr Ziel ist.
Ah.
Na? Wenn es Nahkämpfer sind, suchen die sich natürlich das Ziel aus, was am nächsten steht. Wenn mehrere in der Nähe stehen, darf der Buchwächter wieder entscheiden, wer angegriffen wird. Na? Hm. Und da ist halt der große Vorteil von so einem Tank wie Stampfi dann zum Beispiel, der einfach unheimlich gut verteidigen kann mit blauen Würfeln. Wenn der dann auch noch den Knetdosendeckel findet mit einer plus 1 und einer plus 2 auf die Verteidigung, auf die blauen Würfel.
Gegen Nah- und Fernkampf?
Ja, es ist einfach der Hammer, ne? Also dementsprechend ist Stampfi dann wirklich so ein totaler Support-Charakter.
Nein, Tank-Charakter.
Tank-Charakter.
Support sind die Heiler und die Buffer.
Ja, okay. Aber ja, ich meine.
Wir kriegen das mit der. Kriegen wir hin.
Okay.
Bei dir.
Irgendwann.
Die Sache ist denn, wie verteidigt man denn gegen einen Angriff?
Ja, erstmal muss ja geguckt werden, wie groß der Angriff überhaupt ist.
Also dann steht eine Zahl drauf.
Genau, da steht eine Zahl drauf und man hat einen Angriff von 4.
Ja.
Wenn dann klar ist, welcher Stoffi angegriffen wird, ist es so, dass der Stoffi sich, wenn er einen Würfel gespeichert hat, mit diesem Würfel verteidigen kann. Aber auch das ist wieder kein fester Wert, sondern der Würfel muss geworfen werden.
Also das Schöne daran ist auch wieder, dass der Spieler das Aktive macht. Dass man nicht für ein Monster würfeln muss, sondern dass das Monster den festen Wert hat und der Spieler dann das Aktive dagegen macht, in dem Fall Würfel.
Genau, und wenn er zum Beispiel 4 Schaden bekommt,
also der Angriffswert ist dann gleichzeitig der Schadenswert.
Genau, dann kann er sich dagegen verteidigen mit seinem Würfel.
Und den Schaden reduzieren.
Und den Schaden reduzieren.
Wenn ich zum Beispiel nur 2 würfele, dann
kriege ich nur 2 Schaden, dann wird der Schaden abgezogen und ich muss 2 Watte verlieren. Und dann ist aber auch mein Würfel weg. Wenn ich aber den kompletten Wert erreiche oder drüber und ich den ganzen Schaden abwehre, darf ich sogar meinen Verteidigungswürfel behalten. Ist thematisch auch eigentlich ganz logisch, weil dann sozusagen das Schild so gut gehalten hat, dass es weiterhält. Ansonsten ist halt einmal die Verteidigung irgendwie durchbrochen und
dann wird es übel. Dann wird es auch, wenn dann in Angriff hinterherkommt, man hat keinen Verteidigungswürfel mehr und kein anderer kann den Schaden für einen nehmen. Dann wird es echt böse, dann ist man auch schnell aufgerissen und
ja, also
aufgeschnitten.
Man muss halt auch einfach sagen, dass am Anfang war ich echt entsetzt darüber, wie hoch die Angriffswerte sind von den Monstern. Mhm. Ne? Also 3 ist hier das Geringste. Und wir müssen sagen, wir starten alle mit 5 Watte. Und irgendwie 6 Watte und 7 Watte zu bekommen, ist schon relativ schwierig.
Ja.
Ne? Und wenn man dann mal so einen Schaden von 5 bekommt,
ohne Würfel,
das kann schon richtig hart sein. Das heißt, diese Verteidigungswürfel sind echt wichtig und essentiell. Und man sollte halt auch gucken, dass die Nahkämpfer, die nur einen Würfel haben, nicht so stehen, dass sie nur von einem angegriffen werden können, damit man wenigstens entscheiden kann, okay, wenn der eine jetzt schon den Würfelwurf nicht gut geschafft hat, dann kriegt der andere den.
Ja.
Na?
Was wichtig ist. Und man muss ja auch dazu sagen, was wir noch gar nicht so besprochen hatten, es gibt auch Zustände, die man dann bekommt, wenn man...
Als würde das nicht irgendwann kommen, aber ja, das haben wir noch nicht besprochen.
Ja, aber es ist ja wichtig. Also zum Beispiel, ja. Es gibt ja bei anderen Spielen gibt es dann sowas wie Bluten, dass man dann irgendwie dauerhaft noch oder vergiftet wird.
Ja.
Stoffis können nicht bluten und auch nicht vergiftet werden. Aber da gibt es dann andere coole Zustände.
Wie aufgerissen. Oder durchnässt.
Oder durchnässt. Das ist schlimm für einige Stoffis. Manchmal auch gut.
Ja. Wenn jetzt ein Stoffi mehr Watte verliert, als er eigentlich hat, fällt er in sich zusammen. Na? Und das ist eigentlich was ganz Trauriges. Denn dann muss er alle Herzen und Knöpfe, die er bekommen hat,
die wir später besprechen werden,
zurückgeben. Dann wird eine Schlafkarte aufgedeckt.
Denn wenn so ein Ereignis im Traum, in der Traumwelt passiert, dann ist das eventuell ein unruhiger Schlaf bei dem Märchen.
Ja.
In dessen Auftrag wir unterwegs sind.
Und der Stoffi ist eigentlich ganz normal am Zug, ne, zieht auch seine 5 Würfel.
Also den Zug danach, wenn er dann dran ist.
Wenn er dran ist, aber er darf erst dann wieder was machen, wenn er mindestens eine Watte hat. Das heißt, er muss entweder selber einen weißen Würfel ziehen oder die anderen Stoffis sorgen sich um ihn und geben ihm eine Watte ab, damit er dann wieder mitmachen kann. Richtig blöd ist das halt, wenn das der Stoffi ist, der als nächstes dran ist und vor ihm keiner dran ist, um ihm eine Watte geben zu können.
Dann kann das nämlich sein, dass er gar nichts machen kann.
Genau, manchmal passiert das dann. Ne? Aber auch hier, die anderen Stoffis können helfen und meistens, muss man ganz ehrlich sagen, läuft das auch so ab, dass irgendein Stoffi eine Watte abgibt.
Zumindest und eine, damit der was tun kann.
Genau, damit er wenigstens wieder was
machen kann. Damit er den Schaden für den anderen abfangen kann.
Genau.
Hier hast du ein Wattestück, hier hast du einen Würfel und jetzt stelle ich vor mich.
Man muss ja auch sagen, dass bevor die Stoffis wieder dran sind, werden ja erst alle Monster abgehandelt. Hm. Jetzt nach und nach, also wenn das eine Monster abgehandelt wurde, wird das nächste Monster abgehandelt. Die greifen natürlich keine Stoffis an, die am Boden liegen, also zusammengefallen sind, sondern werden die anderen Stoffis angegriffen. Und danach gehen ja alle Würfel zurück. Und dann muss man ja erstmal wieder schwarze Bedrohungswürfel sammeln, bis die Monster dran sind.
Und an der Stelle wird es interessant, weil da gibt es nämlich noch einen ganz krassen, coolen Balancing-Akt. Denn angenommen, wir ziehen 5 Monster und dann bekämpfen wir die Monster. Die bekämpfen uns erstmal mit 4 Monstern.
Ich spiele ja höchstens zu viert.
Ja, aber wir hatten auch schon 5 Monster. Mm-mm. Aber dann war das.
Nein.
Hatten wir
nie? Nee, hatten wir nie.
Okay.
Die haben sich vielleicht wie 5 Monster angefühlt.
Okay, also haben wir 4 Monster und dann bekämpfen wir die erstmal uns und dann überleben wir das einigermaßen. Alle Würfel kommen wieder in den Sack zurück und wir bekämpfen die dann zurück. Sagen wir mal, das erste, sehr, sehr gut im Kämpfen, das erste Stofftierchen, das rankommt. Und dann haut das direkt mal 3 Monster weg und dann ist nur noch ein Monster da. Dann haben wir aber das andere Problem, dass wenn wir dann nur einen schwarzen Würfel rausziehen und es ist nur ein Monster da, dann ist das sofort wieder dran. Das heißt also, wenn es weniger Monster werden, ist das einerseits ganz gut, aber es ist dann öfters dran.
Das stimmt.
Und das ist auch ein netter kleiner Kniff, mit dem, der wahrscheinlich bei der Mechaniken erfinden so dazu gekommen ist und den man dann beibehalten hat und damit spielen muss. Dass man dann aufpassen muss, dann, oh, der ist ja schon wieder da dran, oh, der ist ja schon wieder dran, oh, jetzt müssen wir den mal umhauen. Dass man dann nicht noch andere Dinge machen kann.
Aber dementsprechend versucht man halt auch ganz häufig erstmal die Starken zu töten, ne? Damit dann zum Schluss derjenige, der vielleicht ständig dran ist, wenigstens ein Schwächerer ist.
Aber wie kriegt man den denn jetzt tot?
Oh mein Gott, Björn, vielleicht sollte ich mal den Kampf erklären.
Ja, nicht nur das getroffen werden, sondern auch das, wie kriegt man diese Monster platt.
Genau, also es gibt in dem Spiel Nahkampf und Fernkampf. Für beides muss ich eine jeweilige Waffe besitzen. Und das ist halt auch etwas, was man am Anfang beim Ausrüsten sich anguckt. Also, die haben zwar alle auf ihren Bildern Waffen, die sie eigentlich benutzen sollten, vielleicht, ne? Aber ich könnte auch Hobbs, der eigentlich immer der Fernkämpfer ist.
Die
Hobbs.
Ja.
Vor allen Dingen, weil sie grüne Würfel neu würfeln kann.
Ihre Spezialfähigkeit, die wir noch nicht gesprochen haben. Warum spoilerst du denn hier?
Der könnte man auch eine Nahkampfwaffe geben.
Ja.
Ne? Also das ist so. Und für eine Nahkampfwaffe brauche ich rote Würfel, für eine Fernkampfwaffe brauche ich grüne Würfel.
Also man könnte es tun, ist aber wenig sinnvoll, weil
ist
die,
wenig hat
die
sinnvoll.
Spezialfähigkeit hat, einen grünen Würfel neu zu würfeln.
Genau.
Aber man kann dann nur eins von den beiden machen, weil das kostet eine Pfote.
Genau. Ne? Also ich kann nur eine Waffe haben, das heißt, ich bin entweder Nahkämpfer oder Fernkämpfer.
Oder gar nichts, wenn man den Eimer gibt. Was man nicht tun würde.
Nein, was man nicht tun würde. Man hat am Anfang, man kann sich auch immer nur eine Waffe aussuchen. Du kannst dir am Anfang kein Zubehör aussuchen.
Oh.
Also du kannst nur eine Waffe aussuchen.
Aber die kann ich weitergeben.
Du könntest sie weitergeben. Du könntest vielleicht irrerweise in der Möglichkeit sein, keine Waffe zu haben, ja.
Das ist ja doof.
Das wäre aber ziemlich blöd, wenn man das so spielen würde.
Nicht, dass das in der Story mal vorkommt, dass man auf einmal gefesselt ist und keine Waffe hat.
Das wäre ganz schön ärgerlich. Mhm. Aber da kann man sich ja bestimmt irgendwie befreien.
Vielleicht.
Das heißt, man muss ja dementsprechenden Würfel haben und muss dann, um angreifen zu können, in der dementsprechenden Reichweite stehen zum Monster. Aber dann kann ich mich entscheiden zu kämpfen. Also der Nahkämpfer muss halt eins weit wegstehen, also direkt dran am Monster.
Gibt es eine Stangenwaffe, mit der man Zweifeler wird?
Nee, ich glaube, der geringste ist 3. Ich glaube, die geringste Fernkampfwaffe ist 3 weit weg.
Mhm.
Es gibt aber nicht so einen Speer als Nahkampfwaffe, wo man
2 Felder mit
stehen. 2 Felder. Sondern das ist wirklich ganz klar Nahkampf und Fernkampf. Ich habe ja gerade schon gesagt, Line of Sight ist ganz einfach. Ist halt wirklich einfach die Felder, wie ich laufen würde.
Wenn du über Abgründe springen könntest.
Also das ist das Einzige, über Abgründe gilt es halt auch, aber die Abgründe sind meistens so groß, dass es nur eine einzige Waffe gibt, die eine Reichweite von 6 hat, wo man auch über den Abgrund schießen könnte. Und dementsprechend, dann wird wieder gewürfelt. Also ich habe dann halt entweder einen Nahkampf oder einen Fernkampf. Die Monster haben da auch relativ hohe Werte. Also das niedrigste Monster ist der Krabbler mit einem Wert von 5. Ne, und auch hier gilt wieder gleich oder übertreffen.
Das heißt also, ich würfele, muss mindestens eine 5 haben und habe dann meistens aber auch eine Waffe, muss man ja dazu sagen, die mir meistens plus 1 schon mal bringt.
Genau.
Also 50-50 Chance am Anfang.
Ja, aber bei Krabblern. Ne? Der Krabbler-Anführer hat schon eine 6.
Ja.
Die Kläffer haben einen Grundwert von 6. Und die Dunkelherzen haben einen Grundwert von 7. Und die Anführer haben immer noch mal plus 1. Also man muss dieses Kämpfen manchmal schon ein bisschen planen. Ne? Und halt einfach schon mal einen dementsprechenden Würfel gespeichert haben, damit man mindestens 2 Würfel hat. Oder halt einen pinken Würfel dazu nehmen. Dazu muss man aber auch sagen, man kann hier keine Lebenspunkte irgendwie speichern und abziehen. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, der hat einen Lebenswert von 5 und ich mache einen 4er Angriff, dann bleibt nur noch einer übrig, sondern es gibt nur komplett oder gar nicht.
Hm. Ne? Also das Herz ist getroffen bei den Dunkelherzen. Spoiler, die haben gar kein Herz.
Ja, denen fehlt das Herz, das sieht ganz traurig aus eigentlich. Ist voll traurig, dass man denen das Herz rausgerissen hat.
Das ist voll das traurige Spiel.
Eigentlich schon.
Haben wir Ressourcen, Herzen als Ressourcen nicht sogar?
Ja.
Sind das vielleicht Dunkelherzen, Herzen?
Nein, das sind Liebesherzen, das sind Dankesherzen.
Wenn du das sagst.
Ja. Es gibt Obermonster in dem Spiel. Da läuft das ein bisschen anders ab. Die Obermonster bekommen so viele dunkle Watte draufgelegt, denn die Watteplättchen, die wir haben, haben 2 Seiten, eine helle Seite und eine dunkle Seite. Und die bekommen dann die Watte mit der dunklen Seite hingelegt. Und zwar so viel Watte, wie Stoffis mitspielen.
Ich habe jetzt 3 Raucherwitze, die ich alle nicht bringen werde. Aber ihr könnt euch die denken. Dunkle Watte.
Ja. Und da muss ich halt dann halt so viel häufiger den Wert übertreffen, bis ich dieses Obermonster besiegt habe.
Ne? Ziehe ich dann auch den Betrag von dem dann ab? Also wenn ich, sagen wir mal, der hat einen Wert von 7 und ich würfel eine 9, kriegt er dann 2 ab? Auch nur ein?
Immer nur ein. Also es ist das gleiche Kämpfen wie vorher, nur dass ich halt nicht nur einmal dagegen kämpfen muss, sondern dann 3 oder 4 Mal, je nachdem, wie viel Stoff ich mitspiele.
Aber bei uns ist das andersrum.
Bei uns ist das andersrum.
Das ist voll unfair. Gibt es eine Waffe, die 2 Schaden macht?
Ja. Die Schere zum Beispiel, aber die hat dann das Negative beim Laufen.
Ja gut, aber dann kann ich ja einem Bossmonster 2 Schaden.
Ach so, nee, stimmt, es gibt eine Waffe, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche. Es gibt einen Ausrüstungsgegenstand.
Und nicht die Schere dann.
Ne? Nee, es gibt einen Ausrüstungsgegenstand, der
dem Bossmonster besser ist.
Ja, da gibt's schon was. Und so kann man dann die Bossmonster auch noch besiegen. Wenn man einen Anführer oder ein Bossmonster besiegt, bekommt man den Zustand mutig. Hm. Na, also es gibt auch positive Zustände.
Was?
Ja, und das ist es. Also der Kampf ist wirklich ganz einfach.
Ja, geht schnell von der Hand. Ja,
also das ist so, das ist halt auch wirklich, finde ich, durch, das ganze Spiel ist durchweg so gemacht, dass die Kinder das sehr gut spielen können.
Ja.
Also halt auch wirklich selber denken können. Es ist überhaupt kein Spiel, wo ich als Erwachsener ständig lenken muss. Oder ständig gucken muss, klappt das denn oder so. Sondern auch der 6-Jährige in meiner Runde zum Beispiel hat das sehr gut hinbekommen. Da muss man manchmal ein bisschen helfen, dass die so an ihre Sonderfähigkeiten und so denken.
Aber dann ist es vielleicht auch ein bisschen offensichtlich, oder? Was man als nächstes tun muss. Nur halt die Reihenfolge, wen man zuerst töten sollte.
Ja.
Bei den Monstern.
Das ist halt schon eine einfachere Art und Weise des Dungeon Crawlers. Deswegen meine ich auch, das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele erwachsene Runden nichts. Ne? Sondern das muss schon eine Erwachsene, also wenn es Erwachsene spielen sollen, dieses Spiel, muss das schon eine Erwachsenenrunde sein, die auch Bock auf diese Geschichte hat.
Ich glaube, das trifft noch einen ganz anderen Nerv, aber dazu später mehr.
Okay, sind wir gespannt. Ich habe jetzt ja so ein bisschen was noch nicht erklärt, was jetzt bei mir so unter Weiteres steht, ist diese Schlafkarten zum Beispiel, die ich ganz am Anfang, diesen Stapel, den man hat, die geben manchmal, gibt unruhiger Schlaf was Negatives. Also wenn eine Schlafkarte umgedreht wird, weil ein Stoffi zusammenfällt oder weil das in der Geschichte steht. Ne? Also manchmal steht da auch einfach, deckt eine Schlafkarte auf. Unruhiger Schlaf bringt manchmal was Negatives, aber nicht immer.
Ja.
Und irgendwann kommt halt diese Aufgewacht-Karte. Die Aufgewacht-Karte ist aber nur ein anderes Ende. Also wir haben zum Schluss immer 2 Enden. Einmal ist das Mädchen aufgewacht, zwischendrin oder nicht. Also das ist so, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr noch gewünscht.
Mehr Bestrafung?
Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das komisch, dass diese Aufgewacht-Karte kein... Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein limitierendes Element, ein Zeitelement. Das ist für mich ganz ungewohnt, dass das nicht ist.
Aber andererseits ist das ja auch frustrierend, ne? Wenn du dann alles richtig machst, dann durch ein bisschen Pech hast du auf jeden Fall, es gibt ja auch Ereignisse, die dann zufalls begegnen, die dann auch eine Schlafkarte aufdecken lassen und du hast halt die Schlafkarten bis zum Ende des Abenteuers von deinen 7 Buchseiten.
Ne? Ja, klar. Also dementsprechend, das ist schon in Ordnung, aber ich fand das so ein bisschen überraschend, dass es nicht total, also man ist das, glaube ich, gewöhnter, bestraft zu werden. Bei so Spielen. Also das hatte mich einfach überrascht. Dann haben wir gesagt, es gibt Zustandskarten, die sind nicht nur negativ, sondern es gibt auch positive Karten. Zum Beispiel, wenn man mutig wird, dann kann man einen Würfel mehr auf dieser Karte speichern.
Kann man angezündet werden?
Man kann angebrannt werden.
Aber nicht, wenn man nass ist, oder?
Nicht, wenn man nass ist.
Also sind manche negativen Sachen auch positiv?
Das stimmt. Ne? Ansonsten kann man die meisten Zustandskarten entweder dadurch abwerfen, dass man nicht mehr im Wasser steht, zum Beispiel durchgenässt, oder dass man eine blaue Würfelprobe macht. Na, also das ist das, wofür die blauen Würfel wichtig sind.
Oder dass jemand anderes die Würfelprobe macht und dann ist es meistens sogar einfacher.
Genau, meistens muss man eine 4 würfeln und der neben einem steht und die Würfelprobe für einen macht, muss nur eine 2 würfeln. Ja. Na, also auch hier wird wieder
kooperatives Spiel in den Vordergrund gestellt.
Ja. Das ist wirklich toll. Dann gibt es die Knöpfe. Knöpfe, das sind übrigens wirklich Knöpfe in dem Spiel.
Kleine Plastikknöpfe.
Kleine Plastikknöpfe.
In bunt.
Und aber zufällig. Ganz komisch verteilt, was bei uns dann wirklich dazu geführt hat, dass es Streit darüber gab, wer welche Farbe von Knöpfen bekommen hat bei den Kindern.
Die Farbe völlig egal ist in dem Spiel.
Ja, die ist total egal, aber die Kinder haben sich trotzdem, also beide Kindergruppen, haben sich immer wieder darüber gezofft, welche Knopffarbe es gibt.
Hm. Ne? Wobei dann einer bei uns dann der Knopfwächter.
Also genau.
Dem also, die Aufgabe gegeben, die Knöpfe dann zu verteilen, wenn die zu verteilen sind.
Ja, also das hab ich auch bei beiden Gruppen gemacht, damit die Kinder halt auch ihre Aufgaben haben und nicht einer, der Erwachsene sozusagen, nur derjenige ist, der alles verwaltet. Haben die Kinder jeweils die Herrschaft über die Watte, die Herzen und die Knöpfe.
Ja.
Mit Knöpfe sind eigentlich
Geld.
Währungen. Ne? Also entweder kann ich manchmal Knöpfe abgeben, um jemandem zu helfen. Oder ich kann mit Knöpfen bei Händlern Objektkarten kaufen. Wenn ich einen Händler finde. Also die Händler sind nicht überall da. Das ist dann auch so ein Knopfzeichen auf dem Plan. Oder manchmal kommen die Händler durch irgendwelche Karten. Und dann kann ich mir einfach eine Karte vom Objektstapel kaufen. Und wenn ich keine Knöpfe habe und eine Karte unbedingt will, kann ich auch eine meiner Karten ablegen, um mir eine Objektkarte zu kaufen. Also es ist auch ganz gut so gemacht, dass man nicht unbedingt Knöpfe haben muss. Man darf die Knöpfe aber nicht weitergeben. Also hier bei Geld hört die Freundschaft auf. Ne? Also Knöpfe und Herzen dürfen nicht weitergegeben werden von anderen. Mit hier, ich gebe dir meinen Knopf. Sondern die muss man selber verdienen. Die Herzen bekommt man auch an verschiedenen Stellen, immer wieder auch durch die Geschichte. Die legt man auch auf die Charakterbögen. Und auf den Charakterbögen gibt es 4 verschiedene Sonderfähigkeiten. Also jeder Charakter hat 4 verschiedene Sonderfähigkeiten.
Zum Beispiel die von eben erwähnte Hobbs, die kann einmal grüne Würfel neu würfeln.
Genau. Und das ist die eine, die immer verfügbar ist.
Genau. Ne?
Also, und die dadurch auch bestimmt eigentlich, wie die Charaktere zu spielen sind.
Ja. Das ist das einzige bestimmende Element, diese eine Spezialfähigkeit.
Genau, also Pieks zum Beispiel kann gelbe Würfel neu würfeln.
Ne? Stampfi blaue.
Stampfi blaue.
Was ihn zum hervorragenden Verteidiger macht.
Genau, und Theodora ist halt, das merkt man auch, die ist immer so die Anführerin in der Geschichte. Und das ist schon auch diejenige, die sich immer um alles kümmert. Und die darf einmal im Zug einen Würfel mit einem Würfel aus der Ablage tauschen. Das heißt, die kann sich immer so ein bisschen aussuchen, was sie gerade braucht. Jede Fähigkeit, jede Sonderfähigkeit ist für sich total stark. Man muss sie nur dementsprechend auch nutzen.
Und die Charaktere, die wir noch nicht frei gespielt haben, die sind auch mit den Würfelfarben eher
genau. Verbunden. Ja. Und dann gibt es immer noch 3 Sonderfähigkeiten, die ich mit Herzen bezahlen muss.
Ja.
Die sind dann aber auch dementsprechend stark. Also zum Beispiel, dass ein Monster gar nicht angreift oder dass ein anderer Stoffi gar keinen Schaden bekommt.
Die sind dann auch entsprechend dem Charakter, also Schaden verhindern macht dann auch eher Stampfi und oder Theodora und Hobbs macht dann noch ein bisschen mehr Fernkampf.
Ja.
Und diese Herzen, man hat 3 Fähigkeiten, die man mit Herzen bezahlen kann, aber die Herzen sind super selten,
finde ich. Ja.
Wenn man mal 1 oder 2 Herzen hat, ist man echt glücklich, weil man hat die ersten Begegnungen, die ersten Seiten hat man keine Herzen meistens. Also
genau.
Ich hörte nie Herzen.
Naja. Die Sache ist aber auch, dass man vor allen Dingen an Herzen kommt durch die vergessenen Karten. Und das ist noch eine andere Sache. Man hat auf jeder Seite fast, also ganz selten sind keine da, hat man spezielle Begegnungsorte mit vergessenen Stofftieren. Und das ist ein eigener Stapel, das ist der Stapel der Vergessenen. Und dort sind dann immer irgendwelche, man zieht da eine Karte, wenn man auf so ein Feld kommt. Das ist auch immer nur einmal benutzbar und das kann auch nur das Stoffi machen, was auf dieses Feld geht. Und dann wird die Karte umgedreht und dann gibt's immer eine Story.
Die muss dann vorgelesen werden.
Die muss vorgelesen werden. Und dann muss sich der Stoffi entscheiden, was er macht. Also es ist halt irgendwie, die eine Puppe hat ihr Auge verloren. Möchtest du ihr einen Knopf geben, um ihr zu helfen? Und dann gibst du den Knopf oder nicht und wirst dementsprechend belohnt oder nicht. Das Problem ist, dass die Karten meistens positiv sind, manchmal aber auch nicht. Also manchmal ist es halt auch so, dass sie von einem Watte wollen und dann gibt man ihnen Watte und sie sagen nur Danke. Man kriegt gar nichts, ne? Oder man macht eine Kiste auf und es kommt irgendwas Negatives raus.
Oder wie viele Knöpfe möchtest du abgeben? Und bei einem passiert was Negatives, bei 2 passiert etwas Positives und bei 3 passiert was viel Negativeres.
Ja. Aber gerade über diese Karten kommt man halt wirklich an Herzen. Ne? Ja. Also das ist halt wirklich das, wenn man den vergessenen Stofftieren hilft, bekommt man sehr häufig ein Herz. Ne? Aber da gibt es 1 oder 2 Begegnungen pro Seite. Ne? Und dann muss man die auch noch so schaffen. Man muss also die Knöpfe haben oder die Watte haben und dementsprechend entscheiden, dass es auch klappt. Deswegen ist es nicht so einfach, an Herzen zu kommen. Manchmal bekommt man aber auch Herzen durch die Geschichte. Man bekommt alle ein Herz oder so. Das kann auch passieren. Aber Herzen sind wenig da. Dazu muss ich aber auch sagen, dass die Sonderfähigkeiten zu überblicken das größte Problem für die jüngeren Kinder war.
Mhm.
Na, also das auch wirklich im Kopf zu behalten. Dann gibt es manchmal Umgebungskarten. Also wir sind nicht immer nur in der normalen Umgebung. Ne? Manchmal ist das auf der Seite. Ne? Also gibt es dann Sonderregeln, die auf der Seite stehen. Also wir haben das ganz am Anfang, wenn man das erste Mal runterfällt, ist man halt auf einem Berg mit Spielzeugen. Und da kann man sich halt nicht einfach bewegen. Ne? Sondern wenn man sich mit normalen Würfeln bewegt, verliert man eine Watte. Wenn man sich mit grünen Würfeln bewegt, also wenn man ganz geschickt sein kann, um von diesem Berg aus alten Spielzeugen runterzukommen, dann kann man sich halt normal bewegen. Also da gibt es so Einschränkungen, aber es gibt manchmal auch einfach Umgebungskarten, wie zum Beispiel Wasser. Ne? Das dann einfach sagt, wenn man im Wasser ist, ist man durchnässt.
Wird man nicht auch einmal in einem Fluss abgetrieben?
Ja, man wird auch mal in einem Fluss abgetrieben. Das steht dann aber auf der Geschichte. Also auf der Seite der Geschichte. Also es passiert dann schon irgendwelche Sachen. Dann gibt es schlechte Sicht, es gibt Dunkelheit, die einen einschränken einfach. Dafür gibt es Umgebungskarten. Das ist halt auch ganz gut gemacht. Du hast halt, wir haben uns ja am Anfang so ein bisschen gesagt, dass bei Maus und Mystik immer das Problem war, dass man dann immer wieder erstmal raus aus der Geschichte kam und Regeln lesen musste. Hier wird einfach gesagt, holt die Umgebungskarte Mauern raus. Und dann hat man immer die Regeln für Mauern nochmal neben dem Spielplan liegen. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, dass diese ganzen Sonderregeln sind alle auf Karten verteilt. Sodass ich die entweder habe ich die Sonderregeln in der Geschichte, die neben meinem Spielplan liegt, oder ich habe sie als extra Karten, die ich auch neben dem Spielplan lege. Deswegen muss man eigentlich ziemlich selten in der Regel blättern. Dann gibt es noch interessante Stellen, die sind mit so Augen markiert. Und das ist meistens das, was die Geschichte vorantreibt. Ne? Also da ist dann zum Beispiel Auge 1, Auge 2, manchmal hat man sogar Auge 3. Und dorthin kann ein Stoffi laufen, die Bewegung wird sofort beendet. Und dann wird der Punkt dazu vorgelesen, auch vom Buchwächter. Und das sind halt manchmal Aufgaben oder darüber können auch Monster ins Spiel kommen oder andere Bedrohungen. Also das muss nicht immer positiv sein.
Mhm.
Es kann aber auch einfach die Aufgabe kommen mit, du entdeckst eine verschlossene Tür. Jetzt gibt es eine Gruppenaufgabe, diese Tür zu öffnen. Ne? Also das ist das, was die Geschichte meistens vorantreibt. Oder du erfährst irgendetwas, wo du vielleicht hin solltest oder so. Das sind immer Punkte, die man auf jeden Fall abhandeln sollte. Dann, jetzt haben wir ja schon gesagt, dass so eine Geschichte über mehrere Seiten geht. Also meistens geht eine Geschichte so zwischen 6 und 7 Seiten. Wenn ich so eine Seite verlasse, das gibt meistens die Geschichte vor. Also entweder müssen alle Monster, also meistens müssen alle Monster bekämpft sein, damit man von einer Seite runter kann, und irgendwelche Aufgaben müssen gelöst sein. Dann steht da halt immer, wenn du jetzt keine Monster mehr auf dem Spielplan hast, kannst du auf Seite so und so gehen.
Ja.
Ne? Das ist dann teilweise die nächste Seite, manchmal auch 3 Seiten weiter, oder ist dann, wenn du den so und so Wagen hast, kannst du jetzt auf die Seite gehen oder entscheide, wo du hingehst. Das gibt's auch manchmal, dass man auf unterschiedliche Wege gehen kann. Meistens muss man, wie gesagt, dürfen keine Monster auf dem Plan sein.
Da gibt's teilweise auch interessante Sachen, die so ein bisschen tatsächlich überraschen, dass man so einen Timer quasi hat, dass irgendwas passiert, was dann irgendwann noch verfügbar ist, aber bald nicht mehr und so. Also, und ein Fluss, wo man durchschwimmt. Mehr oder weniger. Also was. Das ist schon interessant gemacht.
Ja, und wenn man so eine Seite verlässt, kommen halt auch alle Würfel aus der Ablage, kommen wieder den Würfelbeutel. Man räumt die Stoffis und die Monster weg. Und auf der nächsten Seite geht dann die Geschichte weiter. Die Stoffis werden wieder auf einen bestimmten Punkt gestellt. Und bis auf die gespeicherten Würfel sind halt alle anderen Würfel, also auch Bedrohungswürfel und so weiter, sind wieder im Würfelbeutel. Man hat wieder ein Reset. Hm. Ne? Es gibt jetzt natürlich noch ein Spielende bei dem Spiel. Und zwar hat man das Spiel verloren, wenn alle Stoffis gleichzeitig in sich zusammengefallen sind.
Also das gibt's dann doch.
Ja.
Weil wir haben ja diesen Timer durchs Aufwachen, was die ja auch tun. So eine Karte wird ja auch gezogen, wenn ein Stoffi zu Boden geht. Wenn dann alle vier zu Boden gehen, würden die anderen auch Karten aufgedeckt. Ja. Aber das ist nicht das Ende selbst am Ende, sondern nur ein anderes Ende, wenn man sich irgendwie wieder aufwachen kann. Aber wenn es ganz doof läuft, ist das schon mal passiert?
Nein.
Okay. Aber das theoretische Ende ist
theoretisch da. Ist das möglich. Ne? Ich muss aber auch sagen, dass ich am Anfang ein paar Sachen falsch gespielt habe. Also ich habe zum Beispiel den ersten Obermonsterkampf habe ich ganz falsch gespielt, weil ich den falsch verstanden hatte.
Hast du dem auch mehr Watte abgezogen?
Nee, wir haben 4 Watte. Also wir haben direkt, glaube ich, wir haben dem 4 Watte draufgelegt und nicht so viel wie Stoffis mitspielen.
Ah.
Oder so viel Watte, nee, genau so viel Watte, wie der Wert war. Ich glaube, wir haben dem 8 Watte draufgelegt, weil er einen 8er-Wert hatte.
Oh.
Also das hatten wir zum Beispiel falsch verstanden. Also da gibt's halt auch Unterschiede. Gewonnen hat man, wenn man die Geschichte erfolgreich beendet hat.
Oh.
Ne? Also das ist dann meistens endet das mit einem Obermonsterkampf. Vielleicht hat man noch eine Seite nach dem Obermonsterkampf. Aber meistens endet das, wie gesagt, mit dem Obermonster, was dann irgendwie irgendwann erscheint durch die Abenteuerkarten und durch die Geschichte. Und wenn man das besiegt hat, hat man auch die Geschichte geschafft. Und dann gibt's halt ein Ende, was vorgelesen wird, was halt entweder das Ende ist ohne Aufgewacht-Karte oder mit Aufgewacht-Karte. Ja. Damit habe ich einmal das Spiel erklärt.
Sehr gut. Puh. Was für eine Aufgabe.
Vor allen Dingen fand ich das interessant, dass ein doch sehr einfaches Spiel, also ich meine, wenn man das spielt, läuft das ja ziemlich rund. Also es ist ja nicht so, dass man bei dem Spiel das Gefühl hat, man muss ständig, man hat ein hochkomplexes Spiel vor sich. Als ich mich jetzt aber dran gesetzt habe, um das zusammenzuschreiben, habe ich gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist.
Wobei die ganzen Regeln und Mechaniken ja schon so ein bisschen, sag ich mal, intuitiv und logisch erscheinen. Vielleicht jetzt für uns, weil wir schon das eine oder andere Dungeon Crawler gespielt haben, dass es ein bisschen leichter fällt. Aber im Grunde war man schnell im Spiel drin und man wusste immer, was man machen musste. Und ja, es gibt ein bisschen was zu erklären, aber dadurch, dass die Grundmechanik halt immer die gleiche ist, immer das Würfel rausziehen, Würfel würfeln und so weiter, ist es eigentlich in sich logisch. Und deswegen finde ich auch, das ist auch der große Schritt zu Maus und Mystik, wo die Regeln etwas schwammiger waren, fand ich das hier eigentlich wirklich sehr
rund.
Ja, sehr rund gemacht.
Ja, und ich muss auch sagen, solange, glaube ich, ein Erwachsener dabei ist, der die Regeln gut kennt, oder ein älteres Kind, geht das auch gut mit den jüngeren Kindern. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt dem 6- und dem 9-Jährigen, mit dem ich das zusammengespielt habe, schon zutrauen, dass sie das Spiel komplett alleine spielen können. Aber das meiste hätten die alleine spielen können. Ne? Also so, dass ein Erwachsener in der Nähe ist, den man mal eben fragen kann, hätte nach 1-2 Geschichten bei denen auch gereicht.
Ich glaube, mein 10-Jähriger würde das mit seiner Schwester schon
alleine spielen können. Ja, würde ich auch sagen, vom Alter her.
Ob sie das dann alles lesen werden und dann nicht durcheinander kommen mit den Zahlen noch so ein bisschen, muss man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, aber ansonsten...
Ja. So. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der Hausregeltyp. Eine Sache habe ich hier gehausregelt, weil ich die ziemlich doof finde, ist der Buchwächter. Also hier ist eigentlich ist das so, dass der Buchwächter immer wieder irgendwelche Entscheidungen fällt und alleine.
Mhm.
Der Buchwächter entscheidet, wie die Monster aufgestellt werden. Der Buchwächter entscheidet, wo die Monster hingehen. Der Buchwächter entscheidet, welches Stoffi angegriffen wird und so weiter. Der Buchwächter liest vor. Und eigentlich wechselt der Buchwächter. So. Das mit dem Vorlesen ist aber total schwer, wenn du das mit einem 6-Jährigen spielst und auch mit einem 9-Jährigen, der nicht unbedingt total flüssig lesen kann.
Klar.
Dazu muss man sagen, dass damit man gut vorlesen kann, muss ja das Buch auch so liegen, dass man daraus vorlesen kann. Das heißt, man müsste ständig den Plan umlegen, damit der Buchwächter ordentlich vorlesen kann. Wo
auch noch so eine Leiste dran ist und noch eventuell Karten dran liegen
von genau. Monstern. Also das ist einfach, das finde ich, unpraktisch gelöst. Wir haben das voll kooperativ gespielt. Ne? Also wirklich auch, ich sehe überhaupt nicht das Problem, warum ich einen Buchwächter brauche, der im letzten Ende entscheidet, sondern wir haben zusammen überlegt, wie stellen wir die Stoffis auf, wie stellen wir die Monster auf. Vorgelesen hat einfach der am besten lesen kann.
Also du.
Also ich bin immer diejenige, die lesen muss. Aber das könnte man auch, dieses Vorlesen, wenn man ein Kind hat, was total gerne vorliest, würde ich das auch dem Kind übergeben. Aber ich würde halt wirklich das nicht ständig wechseln. Das finde ich total unpraktisch. Also das ist eine Regel, die ich überhaupt nicht verstanden habe.
Nee, wahrscheinlich kommt das da, wenn du dann wirklich Unklarheiten hast, dass man sagen kann, okay, der entscheidet, der gerade Buchwächter ist. Das ist so.
Ich muss aber sagen, dass dieses Spiel es so gut schafft, die Kinder so in dieses kooperative Erlebnis als Gruppe reinzuziehen, dass ich nie das Problem hatte, dass nicht einer gesagt hat, okay, wenn du schon nur noch eine Watte hast und keinen Würfel hast, dann lass ich mich natürlich angreifen. Also ich habe da nie gesehen, dass man das nicht hätte alles voll kooperativ entscheiden können. Und wie gesagt, das ist eine Regeländerung, die ich ganz klar gemacht habe in beiden Gruppen. Wir haben mit beiden Gruppen voll kooperativ gespielt und haben nicht irgendeinen irgendwas alleine entscheiden lassen.
Das klingt auch wieder hart. Wir haben keinem etwas alleine entscheiden lassen.
Ja.
Ja, nee, klar. Nee, bin ich ganz auf deiner Seite. Das ist schon eine sinnvolle Änderung.
Ja. Und etwas anderes, was wir eingeführt haben, ist das Speichern. Also das ist auch nicht wirklich vorgesehen in dem Spiel, aber es lässt sich sehr einfach durchführen. Denn ich muss sagen, dass mit dem, also der Neunjährige hat, hätte am liebsten so lang wie möglich Herr der Träume gespielt. Aber wenn du dem Sechsjährigen gesagt hast, du musst jetzt 2 Stunden am Stück sitzen bleiben und mitspielen, dann hätte der nicht mitgespielt. So haben wir gesagt, wir können nach jeder Seite speichern. Und das Speichern geht in dem Spiel eigentlich ganz einfach. Ich kann einfach alle Karten, die man benutzt hat, gegeneinander setzen. Ne? Also ich kann ja sehen, welche Objektkarten schon weg sind oder so. Ich kann die einfach so legen, dass man sieht, welche Karten schon abgelegt waren oder nicht. Alle Knöpfe und Herzen und Ausrüstungskarten haben wir einfach in ein Tütchen zusammen mit dem Charakterbogen gesteckt. Und so konnte man einfach da weiterspielen, wo man aufgehört hat. Und dadurch hat der Sechsjährige ganz häufig doch 2 Stunden gespielt oder 1,5 Stunden gespielt, einfach weil er die Chance hatte, nach jeder Seite zu sagen, ich will nicht mehr.
Mhm.
Ne, das war halt der Deal, den wir mit ihm gemacht haben. Wenn du keine Lust mehr hast zu spielen, dauert es höchstens 15 Minuten noch oder so, die du durchhalten musst. Ne? Aber dann können wir das spielen. Und das hat super funktioniert und das würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen. Ich meine, das hat dann halt manchmal wirklich dazu geführt, weil ich ja auch in so Sachen mich nie spoiler und nie irgendwas durchlese vorher, dass es halt wirklich dann manchmal so war, dass wir halt den letzten Punkt nicht gespielt haben. Ne? Dass wir also gespeichert haben vor der letzten Seite und dass man dann beim nächsten Mal anfangen wirklich nur die letzte Seite gespielt hat. Plus dann die nächste Geschichte angefangen hat.
Was jetzt auch schon ein Ausblick auf unser Metathema gleich ist.
Ja, wir können direkt damit weitermachen.
Ja, wir können aber auch nochmal gerade die Pros und Kontras zusammenfassen und dann machen wir das Metathema nochmal mit anderen Spielen.
Ja.
Und unsere weiteren Gedanken dazu. Was gefällt dir denn an dem Spiel nicht?
Was mir an dem Spiel nicht gefällt, ist der Kampfmechanismus mit den roten und den grünen Würfeln, dass ich als Fernkämpfer keine roten Würfel zum Kämpfen benutzen kann und als Nahkämpfer keine grünen Würfel.
Das sind quasi tote Würfel für dich.
Ja, also dass es mir einfach passieren kann, dass ich eigentlich perfekt stehe für einen Angriff und der Angriff jetzt auch echt wichtig wäre und ich ihn aber nicht machen kann, weil ich einfach die richtigen Würfel nicht ziehe. Oder ich halt 2 weiße und einen schwarzen ziehe und nur 2 Aktionswürfel ziehe. Das ist so für mich ein Punkt, der ein bisschen negativ ist. Das bedeutet aber auch, dass man halt mehr planen muss. Ne? Also wir haben dann ja meistens so gespielt, dass die Fernkämpfer und die Nahkämpfer die dementsprechenden Würfel gespeichert haben.
Genau, die haben sich dann gegenseitig die Würfel auch abgegeben, ne? Dass man sagen kann, okay, oh, ich habe einen roten Würfel, ich bin aber hops und brauche eigentlich nur grüne Würfel. Dann gebe ich mal Theodora, der Nahkämpferin, oder Stampfi den entsprechenden Würfel.
Ja.
Wobei man Stampfi natürlich einen blauen Würfel dann gibt, weil die den wiederholen kann. Dadurch, dass sie dann super Schaden abhält, kann die dann ewig den blauen Würfel wieder weiter benutzen. Also das ist, glaube ich, höchstens einmal passiert, dass bei uns Stampfi tatsächlich den Würfel verloren hatte.
Ja.
Aber selbst da war es kein großes Ding. Dann hat es halt ein bisschen Watte verloren und dann hat sie wieder einen Würfel bekommen und war wieder oben auf. Und die tapfere Achtjährige. Die hat das dann auch mit Fassung getragen.
Ja, sie war aber manchmal auch ein bisschen frustriert, dass sie fast nicht gekämpft hat.
Ja, stimmt. Also, aber die hat dann, irgendwann hat sie sich in ihre Rolle ergeben, wirklich im Gegensatz zu allen anderen wirklich alles aushalten zu können. Hat dann mit Freude sich dem entgegengestellt. Ja. Hat sich dann auch gefreut, weil sie dann die Würfe geschafft hat. Aber es ist genau das, was viele Entwickler auch scheuen, ne? Es ist, eigentlich will man gerade für Kinder etwas haben, weil die Entwickler sagen, alle Kinder wollen kämpfen. Alle Kinder wollen die besten Kämpfer sein. Deswegen haben wir nur Figuren, die alle wirklich toll kämpfen können. Und das ist genau das, was das hier ein bisschen von weg geht, durch Figuren wie Stampfi und Figuren wie Pieks, der halt besser im Suchen ist, was auf die anderen Art dann hintenrum dann besser ist, weil wer bessere Sachen suchen kann, der kann sich auch die coolere Ausrüstung zusammensuchen und dann im Endeffekt auch wieder stärker sein. Aber das ist halt ein bisschen mehr der Support-Charakter, genau wie Theodora auch eher so ein Support-Charakter auch ist, um andere da zu halten und sich ein bisschen selber zurückzunehmen. Das ist was ich an dem Spiel gut finde, obwohl wir gerade bei den negativen Sachen sind. Das sage ich dann gleich nochmal.
Ja, aber es gibt für mich gar nicht so viel Negatives.
Ja. Dieser Verteidigungsmechanismus mit einem Würfel, wenn man halt keinen Würfel hat, und das kann am Anfang, wenn es ganz übel läuft, schon mal so sein, dass man den halt gerade braucht, wenn man mal einen Angriffswürfel gespeichert hat und den dann für den Angriff verwenden will und dann aber gerade mal keinen hat, weil man weiß, okay, nächste Runde oder übernächste Runde muss man ihm einen Verteidigungswürfel geben, wenn es eine ganz blöde läuft, dann kommen Monster und dann hauen die dich und du hast keinen Verteidigungswürfel und dann ist echt ganz schnell ganz übel, dann ist man seine 5 Watte halt dann auch nicht mehr aus. Man hält vielleicht einen Treffer aus, wobei eigentlich ja nicht, ne? Wenn du ungeschützt den Schlag abkriegst, dann 5er Schlag macht 5 Watte weg, dann liegst du am Boden. Also
die Werte von die Kampfwerte von den Monstern, die Angriffswerte sind schon relativ hoch. Also das fand ich auch am Anfang echt abschreckend. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass man das mit den Verteidigungswürfeln ganz gut hinbekommt.
Ja.
Ich glaube, schwierig ist so ein Punkt, ich habe mich da aber ganz gut, selbst ich habe mich darin gut ergeben können, ist die Unplanbarkeit. Ne? Dadurch, dass ich halt noch nicht mal weiß, welche Würfel ich ziehe, noch, wenn ich die Würfel gezogen habe, was ich damit würfel.
Ja.
Das muss man auch erstmal aushalten können.
Ja, und dass man dann wirklich Nullrunden hat, wo man halt einfach nur sich wieder Watte reinsteckt und Watte sucht. Man sucht die Watte ja, man findet die auf dem Boden, wenn man die weißen Würfel findet.
Dann hat man gelbe Würfel, dann klappt die Suche nicht. Also
aber selbst dann hat man halt nur Würfel, die jemand anderes gerade braucht. Dann gibt man halt auch mal 3 Würfel an alle anderen, um damit die geschützt sind. Aber solche Runden hat man halt auch. Aber das geht ja auch recht schnell dann. Aber ja, das ist schon so ein bisschen unplanbar. Und das führt aber dazu zu einem ganz, ganz, einer der beiden ganz, ganz großen Pluspunkte für mich. Dadurch, dass ich theoretisch so einen Angriff, einen 5er Angriff kriegen kann und mit einem Schlag wirklich unten bin, wenn es ganz, ganz übel ist und die anderen nicht vernünftig stehen, sodass die dann auch was abbekommen könnten. Weil es gibt ja auch noch die Sache, von wegen, der schießt dann auf den weitesten Entfernten. Und dann bist du auf einmal am weitesten Entfernte und dann, hat man so einen Dunkelherzangriff auf sich liegen und das möchte man auch nicht haben, weil die verteilen dann auch negative Zustände. Aber genau das ist was, wo man, klar, das Spiel ist lustig und du bist halt in dieser Traumwelt unterwegs, aber die Bedrohung lauert um die Ecke und du kannst theoretisch jederzeit kannst dich ganz, ganz hart treffen und du liegst am Boden. Und das trägt halt zu dieser Bedrohungsatmosphäre bei, die ich schon mal erwähnt habe. Und da trifft dieses Spiel eine Nische, die ich als Kind der 80er, erinnerst du dich an Filme aus den 80ern, Kinderfilme aus den 80ern, wie Der dunkle Kristall, Das letzte Einhorn.
Denn total gruselig, traurig.
Eigentlich ist das eine total gruselige Atmosphäre, gerade Der dunkle Kristall, das ist ein ganz, ganz komischer Film, dass der war. Aber der Zauberkessel und sowas, das sind, selbst die Disney-Filme aus der Zeit sind super düster. So ein Dumbo, der einen Alkoholexzess kriegt und von Elefanten träumt. Selbst das sind wirklich ganz, ganz düster. In den 80ern gab es total düstere Filme. Und dann hast du, oder die Atmosphäre vom letzten Einhorn. Du hast halt dieses letzte Einhorn, was dann lang geht und die anderen Einhörner sucht, aber du hast diese Bedrohung. Irgendwas ist ja passiert in der Welt und die Menschen sind auch nicht freundlich zu dem Einhorn und die Begleiter. Es ist alles eine Bedrohungs- Situation, die latent so vorhanden ist. Und genau das schafft dieses Spiel in mir zu wecken. Ich bin als diese Gruppe von Stoffis unterwegs, um irgendeine Aufgabe zu erfüllen, in dieser Traumwelt unterwegs. Und ich habe halt, es kann jederzeit kommen, irgendwelche Krabbler-Monster unterwegs. Es gibt einen dunklen Herrscher, der irgendwie im Hintergrund vorhanden ist und der irgendwie alle das Ganze kontrolliert und irgendwas macht und baut, sodass man halt einen bösen Herrscher irgendwo hat, den man auch nicht auffallen will. Man muss sich ein bisschen still verhalten. Jetzt nicht im einzelnen Szenario, aber so als Grundgeschichte. Man bewegt sich in dem seinem Herrschaftsgebiet und will nicht auffallen. Und wenn dann die Krabbler, die Patrouille kommt und dich entdeckt, dann gibt's halt einen Kampf. Und diese Bedrohung, die das aufbaut, das ist einfach, das ist dieses Gefühl der Filme der 80er Jahre für mich, was das widerspiegelt.
Hast du denn jetzt, wenn ich dich höre, würdest du das denn jetzt mit Erwachsenen spielen? Also hättest du schon das Gefühl, das wäre ein Spiel, was du mit Erwachsenen spielen kannst?
Ich würde das auf jeden Fall spielen wollen. Wenn ich das nicht mit den Kindern spielen würde, würde ich das auch so haben wollen, ja. und spielen wollen. Also meinen Nerv trifft es auf jeden Fall. Gerade weil es das Setting ist, was halt anders ist. Die Mechaniken wirken zwar ein bisschen zufällig, aber mein Gott, die Welt ist zufällig. Ja. Das ist genau, ich bin nicht so von mir aus, wenn das einigermaßen gebalanced ist. Deswegen beiße ich mich ja auch durch so ein Root durch, was ich glaube, was nur in meiner niedriger Spielerzahl nicht so ausgeglichen ist. Und ja, die mechanische, der Bot, gegen den man bei Root spielen kann, der ist schon sehr zufällig anscheinend, aber ja, ich bin durchaus auch der Fan davon, dass es mal wirklich ganz, dass ich Partien habe, die ganz übel laufen können. Weil, und jetzt haben wir es schon zum vierten Mal erwähnt, Kingdom Death Monster hat halt auch diese Spitzen und dieses, du kannst auf dem Weg zum eigentlichen Schlacht, kannst deine Party schon halb kaputt sein.
Ja.
Und das ist halt einfach nur Zufall auch. Aber dann gewinnst du mit zwei Leuten noch den Kampf.
Es passt ins Setting.
Es passt ins Setting und hier passt es auch ins Setting und das ist nicht so zufällig wie King of the Monster. Aber durch diesen Zufall hast du auch die epischen Momente. Ja. Es gibt das eine ohne das andere eher selten, ne? Wenn du alles berechnen kannst und alles so planbar ist, okay. Aber die epischen Momente, die kommen nicht daher, dass alles berechenbar ist und du dann sagst, oh, da habe ich ja mit 83 Punkten dieses Szenario gewonnen. Nein, die Momente, die das Spiel hier auch ansatzweise doch schon schafft, sind halt die Sachen, wo du sagst, boah, da habe ich mit dem letzten Wurf noch das Herz ausgegeben, obwohl ich nur noch ein Watte hatte und habe dann noch die Gruppenaufgabe geschafft und wir konnten gerade noch entkommen, bevor das und das passiert ist.
Ja.
Und das ist das, was dieses Spiel schafft.
Und das ist halt das Coole, was wirklich passiert ist. Also ich habe das jetzt ja mit wenig Spielerkindern gespielt. Ne? Mhm. Also wirklich mit Kindern, die normalerweise nicht so viel mit ihren Eltern spielen. Und die haben die ganze Zeit die Geschichten wirklich erzählt, immer noch auch nachträglich. Ne? Sie haben dann schon erzählt, was passiert ist und haben jetzt auch gesagt, boah, sie würden total gern das eine noch ausprobieren und das andere noch ausprobieren und so. Und auch der Sechsjährige, ne, war voll drin, hat seine eigenen Entscheidungen treffen können. Und das ist etwas, wo ich einfach sagen muss, das hat das Spiel für mich super geschafft, mein Mitlieblingsgenre, den Dungeon Crawler, so runterzubrechen und in eine solche Geschichte zu bringen, dass ich das mit den Kindern spielen kann. Und zwar nicht so, dass ich jetzt denke, ich spiele ein Kinderspiel, ne? Mhm. Sondern dass ich auch richtig Spaß an der Geschichte, am Spiel habe, an den Entscheidungen. Das ist wirklich ein Spiel, was ich jedem empfehlen würde, der Kinder hat und der gerne Dungeon Crawler spielt.
Wie du sagtest, dass die eine Mutter mit der Elfjährigen, es ist nicht für jedermann, weil heutzutage würdest du ja auch nur ganz ausgewählte Filme mit Kindern angucken aus den 80ern, weil die sind halt teilweise düster. Und das Spiel ist auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, ganz im Gegenteil. Ja. Also das ist schon wirklich diese düstere Bedrohungsatmosphäre, die ist ganz, ganz toll vorhanden. Und was das Spiel halt wirklich toll macht, was auch schon der Vorgänger gemacht hat, Maus und Mystique, die Geschichte erzählen. Und die Geschichte wird dann auch in kleinen Dialogen erzählt mit den am Anfang vier Hauptcharakteren, Theodora, Stampfi, Hobbs und Pieks. Und dass dann auch dieser eine Pieks zum Beispiel eingeführt wird als das Stofftier, was...
Genau, das ist das alte Stofftier der Mutter.
Genau.
Das ist ganz alte, der schon ganz viel erlebt hat, der immer alles erzählt von früher.
Der auch so aussieht, als ob er aus Uwe Rosenbergs Patchwork kommt. also zusammengenäht ist aus verschiedenen Teilen. Und der erzählt dann auch, ja, das ist ja jetzt der und der Tag und dann ist das und das und hier und so. Der kennt dann so ein bisschen, schafft schon sehr viel Atmosphäre. Und auch die ganzen anderen Begegnungen, die man dann mit diesem ganzen verlassenen Stoff, den in den Traumwelten findet, das Setting passt einfach super, die Figuren sind super, du hast ich erwähne es nochmal gerne, die Spezialisten.
Ja.
Das finde ich großartig. Ich habe mal einen Kritikpunkt gehört in einem amerikanischen Podcast, weiß gar nicht mehr welcher, wo die meinten, ja, das ist ja im Prinzip sind alle Waffen gleiche Waffen, die haben halt irgendwelche Boni plus eins oder so, aber im Prinzip sind das alles die gleichen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, gerade auch bei den Waffen haben die sich wirklich alle Register gezogen, die man so von diesem Kuscheltier-Setting kriegen kann, von dem lustigen Fleischklopfer.
Ja, ich finde das halt auch wirklich schön, dass es einfach Gegenstände sind, die man wirklich finden könnte, ne? In Kinderzimmern, in einem Arbeitszimmer, also ein Skateboard, ein Knetdosendeckel als Verteidigung.
Es gab irgendwas, was einen trocken hält, irgendwie so ein Regenmantel, glaube ich, war das ein Regenmantel, wo man halt nicht durchnässt werden konnte. Und das ist auch ganz nützlich, weil man auch irgendwie langsamer, wenn man durchnässt ist, glaube ich. So war das doch. Oder man muss würfeln, um...
Nee, du musst einfach einen Würfel abgeben.
Oh, man muss einen ganzen Würfel abgeben.
Um einen Schritt zu gehen.
Ja, dann ist nicht gerne durchnässt. Das hält zwar nur eine Runde an, aber ja, und dann gibt's halt die entsprechende Konterkarte dafür. Also, das Ganze ist einfach... Und das ganze Regelwerk mit dem Angreifen, ja, es ist ein bisschen zufällig mit dem Würfelziehen, aber im Prinzip, das ist so elegant zusammengefasst, strukturiert, dass man denkt, ja, genau so müsste es sein. Ich wüsste nicht, wie ich das anders machen sollte an der Stelle. Genauso sollte das sein. Okay, ich möchte mehr Herzen haben, um die ganzen coolen Spezialfähigkeiten zu machen. Aber ja, gut, das trägt dann zu einem Bedrohungssetting dabei, dass ich theoretisch was machen kann, aber mir ganz genau überlegen muss, welche Spezialfähigkeit ich jetzt habe und ich dauernd der Superheld bin. Und die Watte abgeben, das ist großartig.
Ja, und vor allen Dingen wirklich diesen total kooperativen Gedanken, den ich habe es mit zwei Jungs gespielt, die ganze Zeit Fußball spielen, wo es die ganze Zeit bei den Gesprächen immer nur darum geht, wer gewinnt.
Ja.
Ne? Die beiden haben so voll kooperativ gespielt, das hat mich so dermaßen überrascht, dass es im Spiel dann überhaupt keine Probleme gab mit ich gebe dir eine Watte ab oder hier, ich gebe den Würfel. Man musste sie vielleicht mal dran erinnern am Anfang, ne? Guck mal, willst du den Würfel, den grünen Würfel nicht rübergeben? Und klar, ne, hier, ich habe zwei gelbe, ich mache damit eine Suche. Ne? Das ist schon so, wo man dann manchmal dann schon auch gesagt hat, hier willst du den nicht als Verteidigungswürfel abgeben, das ist mehr, macht gerade mehr Sinn oder so. Aber an sich haben die beiden Kinder ohne Probleme voll kooperativ gespielt, bei denen das ganze sonstige Leben eigentlich immer wieder aufgeteilt ist in Mini-Wettkämpfe.
Ja.
Ne? Und ob es nur darum geht, wer schneller ist, wer das bessere Brot hat oder sonst irgendwas. Und das, muss ich sagen, ist für mich eine Stärke von dem Spiel, was ich so selten erlebt habe bisher.
Muss aber die Person sein, die sich auch da reinfuchst in das Spiel, um dann...
Ja.
Dass jetzt diese Erlebnisse den Kindern auch zu bieten.
Weil also das Spiel ist für mich schon zu komplex, würde ich sagen, dass das jetzt Spiel des Jahresniveau haben könnte und irgendjemand kauft sich das einfach so im Supermarkt und spielt es dann mit den Kindern.
Das ist wahrscheinlich auch das ist wahrscheinlich sogar noch zu komplex für Kennerspiel. Wobei Andor, ja, ist ja ähnlich komplex vielleicht.
Ja, ich meine, wir haben 14 Seiten Regel.
Ja, gut.
Na?
Aber... Es öffnet halt die ganze Welt der Rollenspiele und der kooperativen Spielerfahrung. Ja. Und das ist halt für ein, wo man immer noch sagen muss, dass das können Brettspiele halt auch sein. Das sind ja größtenteils auch unsere Brettspiele, die wir, sagen wir mal, viel Spieler sind.
Ja.
Die wir auch immer, und wir wollen ja genau diese Geschichten. Und das Spiel bietet diese Geschichten. Ja. Das Spiel bietet die Eleganz, die Elegance des Regel, des durchdachten, ineinandergreifenden Würfelmechanismus, der allumfassend alles zusammenfasst. Und ja, und hat halt wirklich die tollen Geschichten darin und die Erlebnisse.
Und halt wirklich alles sehr kindgerecht, auch wenn es ein bisschen düster manchmal ist, finde ich es trotzdem sehr kindgerecht. Und ich würde es, glaube ich, jedem Vielspieler empfehlen, wo die Kinder immer mal mit am Tisch sitzen und sagen, oh, ich würde das auch mal gern mitspielen, man immer sagen muss, das ist aber noch nichts für dich.
Hm.
Ne? Ist das, auch wenn es ab 7 ist, mit dem 6-Jährigen hat das schon super geklappt, nur halt so der Überblick der Fähigkeiten war bei ihm jetzt nicht so einfach. Ne? Und er braucht natürlich länger, wenn er einen Zustand kriegt und den selber lesen muss und so, den begreifen muss. Aber das ging mit Hilfe auch mit Jüngeren. Das geht nicht erst ab 7. Ne? Also da würde ich einfach eine Lanze dafür brechen. Jeder, der darauf Lust hat, mit seinen Kindern dieses Spiel zu spielen, soll das auf jeden Fall machen.
Ja.
Also das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, diese 7 Geschichten durchzuspielen. Das hat auch wirklich, weiß ich nicht, einen Monat oder so gedauert, nur 1,5 Monate. Und es war wirklich so, dass die Kinder aus der Schule nach Hause gekommen sind und wir haben sie vom Fenster gehört. Und die beiden Jungs haben dann so besprochen, ja, wenn wir jetzt ganz schnell die Hausaufgaben machen und artig sind, dann spielt Martina bestimmt mit uns danach Herr der Träume. Na? Also dementsprechend, es war eine tolle Erfahrung und das würde ich jedem empfehlen, der Lust hat, mit seinen Kindern so ein Spiel zu spielen. Jetzt habe ich genug Werbung für Herr der Träume gemacht.
Ja, aber eins noch.
Ich habe es übrigens nicht bekommen, ich habe es bezahlt. Es ist nicht gesponsert von Asmodee oder Playhead Games.
Schade eigentlich, aber ja. Aber man stelle sich vor, da steht Stampfi und hat gerade den letzten Würfel verloren und kann nicht verteidigen und dann läuft Theodora, der Teddybär, vor sie hin mit der Schere in der Hand, würfelt aber eine 6, schneidet sich aus Versehen selber ein Wattebäuchlein raus und dann kriegt sie den Angriff von dem Krabbler, von dem Kläffer, dieses hundeähnliche Monsterding, ab und würfelt leider eine 1 und wird dann total aufgerissen und dann hört man dieses Ratsch. Das höre ich dann tatsächlich immer und dann hat die keine Watte mehr und liegt dann da. Und die anderen überlegen sich, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und dann ist man im Setting von Herr der Träume.
Okay.
Ja.
Also Björn ist dann eher auf der düsteren Seite unterwegs.
Ich bin nie. Ich bin immer auf der Seite des Lichts und der Gerechtigkeit. Ich habe übrigens in den Ferien auch schon Prinzessin Lilifilme gespielt.
Also er ist wirklich auf der dunklen Seite.
Ich war auf ganz düsteren Orten. Ja, aber bei so einem Memory ist die Konzentration bei den Kindern ja eigentlich immer groß vorhanden. Gerade bei den Mädels. Gerade bei Prinzessin Lilifilme Memory. Und da muss man sich als Erwachsener dann doch sehr zusammenreißen. Um dann halt überlegen, wo denn diese blöden rosa Karten
versteckt sind. Die alle gleich aussehen.
Konzentration fördernde Sachen. Wir hatten es gerade schon erwähnt. Bei dem Herr der Träume mit den anderen. Dass du da abspeichern kannst, was eine große positive Sache ist.
Ich finde es eigentlich schade, dass sie diese Möglichkeit nicht irgendwo in die Regeln geschrieben haben. Also weil das eigentlich so eine Sache ist. Das ist übrigens die Nachfrage, die am häufigsten auf Twitter kam. Wenn ich irgendwie geschrieben habe, haben jetzt wieder 3 Seiten gespielt und danach gespeichert, dass irgendwelche Leute gefragt haben, wie speicherst du denn?
Ja.
Ne? Also das finde ich ist eigentlich total schade, weil man dadurch es halt öffnet. Weil nicht jedes Kind hat Bock, 2 Stunden zu spielen. Oder von vornherein entscheiden zu müssen, 2 Stunden zu spielen. Darum geht es ja. Es geht ja oft gar nicht drum, dass wenn sie dann im Spiel sind, dass es ihnen nicht Spaß macht. Sondern wenn ein Kind vorher entscheiden muss, wenn du das Spiel jetzt spielst, musst du 2 Stunden spielen. Das ist schon eine ganz schöne Leistung, was man von einem Kind erwartet.
Hättest du das wärst du auf die Idee des Speicherns gekommen, bevor du Seven Continent gespielt hattest? Interessante Frage, weil Seven Continent bietet ja die Möglichkeit, jederzeit quasi zu kampieren und dann zu speichern, alles einzupacken. Und wäre man überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Spiel zu speichern zwischen den Seiten, wenn man nicht vorher Seven Continent gespielt hat?
Weiß ich nicht.
Vielleicht auch nicht.
Kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich weiß halt auch gar nicht, ob ich diese Möglichkeit überhaupt in Betracht gezogen hätte, wenn ich nicht mit kleineren Kindern gespielt hätte. Hm. Ja? Also ich meine, wenn wir das jetzt in unseren normalen Runden gespielt hätten, hätte ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, sondern wäre völlig klar gewesen, wenn wir ein 2-Stunden-Spiel spielen, spielen wir ein 2-Stunden-Spiel.
Und wenn jemand noch in die Bahn muss, dann wird er entweder
ersetzt oder sonst
spielt irgendwas. Spielt jemand andere für den weiter bei so einem Spiel, bei so einem einfachen Dungeon Crawler oder man bricht es halt dann ab an der Stelle und fängt dann wieder von vorne an beim nächsten Mal speichern. Sollte wahrscheinlich in mehreren Ja, aber gut, bei Dungeon. Im Prinzip macht man das bei Gloomhaven zwischendurch auch. Man hat ja auch die Einsatzböden von irgendwelchen Herstellern, wo man dann auch wirklich seinen Charakter drin speichert. Und macht man ja eigentlich auch so. Wenn man dann, man hat ja diese kleinen Päckchen, wo man dann alles wieder reintut für seinen Charakter. Macht man ja auch schon bei verschiedenen, gerade bei Dungeon Crawler.
Ja, ich meine, du speicherst ja eigentlich immer zwischen den Szenarien, also bei den großen Kampagnen. Aber auch da sind ja die meisten Speichermöglichkeiten nicht vom Spiel vorgegeben.
Ja.
Jetzt gehen wir gerade ein ganz anderes Metathema, aber ist egal. weil jetzt die Speichermöglichkeiten für Kingdom Death Monster, die wirklich guten Speichermöglichkeiten für Gloomhaven, die guten Speichermöglichkeiten für Descent und so weiter, sind ja alle von Fans eigentlich gemacht, die ich mir auf BGG ausdrucke, runterlade.
Ja, von mir, dass man das dann markiert.
Irgendwie. Dass man das markiert, dass man die ganzen Szenarien...
Aber,
ne?
Aber das, dass man zwischen den einzelnen Szenarien speichert, beziehungsweise die abbrechen kann, man kann ja... Ja, wir reden über Spiele, die wir noch nicht besprochen haben. Ja. Bei KDM kann man ja vor der Jagd oder nach der Jagd speichern, vor der Zivilisationsphase, und das kann man ja machen, wie man will im Prinzip. Das muss ja nicht fest vorgegeben, dass das so ablaufen sollte. Könnte man theoretisch dann auch überall machen, ja.
Aber es ist natürlich, finde ich, bei erwachsenen Spielen, um das jetzt mal, also ne, bei normalen Dungeon Crawlern, finde ich das jetzt auch nicht so wichtig, dass ich unter 2 Stunden spielen könnte. Ne? Also, dass ich sozusagen jede halbe Stunde die Chance habe zu sagen, wir spielen nicht weiter.
Das stellt sich auch gar nicht bei Kinderspielen, weil kein Kinderspiel ist 2 Stunden lang.
Deswegen. Ne? Aber ich habe jetzt ja gemerkt, dass die Kinder eigentlich ganz gerne auch lange in der Geschichte sind.
Gerade wenn die Geschichte so immersiv ist.
Ja. Ne? Weil, aber
wer will nicht gerne ein Kuscheltier sein?
Ja, aber es geht, also ich glaube wirklich, dass die große Stärke, warum das so gut geklappt hat, halt auch mit wenig Spielerkindern, ne, die das auch gar nicht gewöhnt sind, dass Erwachsene 2 Stunden und mehr am Tisch sitzen, das hat mit denen so gut geklappt, weil ich eben die Möglichkeit gegeben habe zu sagen, okay, du darfst jede 20 Minuten, kannst du sagen, ich spiele weiter oder nicht. Und das hat der Kleine dann auch genau dementsprechend gemacht.
Ja, umgekehrt ist das ja auch so, wenn du dann merkst, dass die nicht mehr können, dann kannst du auch sagen, okay, wir machen auch das jetzt und dann hier Schluss.
Ja.
Aber es stellt sich halt wirklich nur bei so einem Spiel, was halt länger ist und eigentlich nur bedingt für Kinder ist, weil ich weiß nicht, wo hier die Zielgruppe bei Herr der Räume jetzt war, ob man da wirklich immer auf die Kinder gegangen ist oder ob man diesen Niedlichkeitsfaktor haben wollte für die ältere Zielgruppe. Wer weiß. Also
ich muss halt auch sagen, bei denen, wo man jetzt auf Twitter oder so mitgekriegt hat, die das spielen, da war keine Erwachsenengruppe dabei.
Hm. Das ist aber auch so, dass da steht nicht sogar in den Regeln drin, dass da zwischendurch steht von wegen, ja, man sollte über das Thema sowieso mit den Kindern schon
reden. Ja, genau. Also das ist dann...
Anlässe zum Reden.
Ja, also da sind immer Anlässe zum Reden dabei, dass du mit deinen Kindern, zum Beispiel geht es einmal ums Bettnässen zum Beispiel.
Das ist so gut gemacht.
Ne? Also wo dann immer wieder steht, nochmal Geschichten dazu stehen und Besprechungspunkte. Also ich würde schon sagen, dass die Zielgruppe hier Kinder sind. Also Erwachsenen mit Kindern.
Ja. Das ist, ich glaube, auch vom Autor so gewollt. Und das trifft halt hier, die bei den Erwachsenen, Kindern der 80er sind, halt diese entsprechende Lücke. Das ist halt, es ist schon relativ einzigartig auf dem Markt.
Ja.
Also, es ist ein bisschen tatsächlich vorbeigegangen, finde ich, am Brettspielmarkt, dass man es halt nicht so wahrnimmt anscheinend, ne? Also, gut,
ja, machst du Mystik. Weil es, glaube ich, einfach, es ist eine schwierige Zielgruppe, ne? Also, ich muss als Erwachsener Lust haben, mit meinen Kindern länger zu spielen. Das ist das Erste. Ich muss Kinder haben, die sich darauf einlassen, länger zu spielen. Ne? Also eigentlich bleiben für mich am Anfang nur Vielspielereltern mit Vielspielerkindern als Zielgruppe. Und das ist halt schon nochmal eine geringere Zielgruppe als Vielspieler.
Von der Komplexität dieses Spiels, dieses Herr der Träume, ist eigentlich so ein Dungeon-Crawler wie jetzt gerade jüngst rausgekommen, Black Fortress von Warhammer. Das ist eigentlich genau die gleiche Komplexität. Du hast auch so einen kleinen Würfeleinsetzmechanismus. Allerdings ist das hier viel eleganter und viel, viel besser gelöst als das Black Fortress. Und dieses Setting ist halt bei Black Fortress total düster und Warhammer 40k und so weiter. Aber im Prinzip ist das hier das mechanisch das bessere Spiel und von der Story her sowieso.
Ja, aber ich muss mich auf die Story einlassen können. Wir haben das zum Beispiel gehabt, dass ich das mit dem Oliver und seiner Tochter gespielt habe. Und die Mona ist jetzt 14. Und die hat halt direkt gesagt, nee, ist mir zu uncool, da spiele ich lieber Shadow of Brimstone oder Gloomhaven. Ne? Also die hat halt einfach die großen Dungeon Crawler schon mitgespielt. Und ich glaube halt auch, dass es eine gewisse Altersphase gibt, wo man halt auch ganz klar sagt, nee, das ist mir zu uncool. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, dass viele Erwachsene sich vielleicht gar nicht auf dieses süße Thema einlassen wollen am Anfang und dadurch halt auch gar nicht mitkriegen, wie cool das Spiel eigentlich sein kann.
Und wie düster das ist. Aber ja, also für mich ist es definitiv auch eine der Überraschungen dieses Jahr gewesen. Also ja, was heißt Überraschung, wo ich es halt selber gespielt habe. Ich habe das halt verfolgt vom ersten, auf Englisch, vom ersten Ankündigung halt und mir die Podcasts dazu angehört und habe dann so ein bisschen gedacht, das muss ich ja trotzdem nochmal selber angucken und wollte das auch sowieso und es ist hat mich gar nicht enttäuscht. Das ist
ja, aber ich meine, mich selber hat das auch total fasziniert, aber dann hast du ein Spiel, was 80 Euro kostet, ja. Und von dem du nicht weißt, ob du es magst. Also das war einfach mein Problem. Ich hätte mir das ohne Kinder, ohne eine feste Kindergruppe, mit der ich wusste, mit der spiele ich das, hätte ich mir dieses Spiel nicht gekauft. Richtig. Und hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Und das muss man einfach sagen.
Aber also dafür sind ja wir hier jetzt da.
Genau.
Um zu sagen, dieses Spiel ist definitiv kaufenswert. Und wer nur ansatzweise Maus und Mystik mochte und so ein niedliches Setting mit ein bisschen Tiefgang will, auf einem Niveau von einem ordentlichen, mittelprächtigen Dungeon Crawler, ist ja, also, ich kann nur sagen, ist eins der coolsten Medium-Dungeon Crawler-Spielerlebnisse, die ich.
Man merkt das auch gerade, weil wir wollten eigentlich über ein anderes Metathema sprechen und wir kommen von Herr der Träume irgendwie gar nicht weg.
Ja.
Na, also da merkt man schon alleine, wie sehr dieses Spiel fasziniert. Und ich bin halt wirklich überrascht, auch von mir selber, weil ich ja, ne, ich bin ja auch immer so verschrien als eine, die gern so komplex wie möglich und so weiter spielt.
Man, du bist schon sehr Dungeon-Crawler-mäßig unterwegs.
Und das auf jeden Fall.
Das ist auch sehr Army-Trashig bei dir sein.
Ja. Und ich finde das Spiel super und ich kann mich, ich mag die Stofftiere alle und ich bin voll neidisch, dass ich immer Stampfi nicht spielen durfte, noch nie Stampfi spielen, weil immer ein Kind Stampfi spielen
will. Stampfi ist ja auch am coolsten, aber Hobbs ist am zweitcoolsten. Und das sage ich, obwohl ein Bär dabei ist.
Ja, ich musste den Bären spielen und nicht der Björn. Das hat mich völlig irritiert, dass er Hobbs gespielt hat und nicht die Stofftierbärin.
Aber ein Stoffhase mit einem Bogen, ich meine, der dann auch springen kann, wie Gott weiß nicht was. Das ist schon cool. Sonst hätte ich auch Stampfi gespielt.
Ja, Stampfi, aber das ist schon süß, ne? Stampfi ist wirklich diejenige, die immer sofort als erstes gewählt wird.
Ist das so?
Ja.
Jeder braucht einen Stampfi.
Jeder braucht einen Stampfi. Okay. Eigentlich ist das ein schönes Schlusswort. Sollen wir noch zu unserem Metathema kommen?
Das war doch das Metathema.
Ja, wir hatten eigentlich überlegt, über Konzentration bei Kindern zu reden.
Haben wir ja auch. Und?
Hast ja, noch so ein bisschen dazu? Nebenbei.
Okay, was hast du noch über Konzentration von Kindern zu sagen?
Dass ich halt schon in meiner Erfahrung jetzt gemerkt habe, dass die Spiele schon länger sein dürfen, aber nicht die Regelerklärung. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den man trainieren muss. Also das deswegen ist, glaube ich, Memoir auch so ein Erfolg.
Ja,
weil,
okay, das ist ein bekanntes Thema, ja.
Ne, weil,
aber es spielt sich auch nicht so lang.
Nee, es spielt sich nicht so lang, aber du musst auch fast keine Regeln erklären. Also das ist das, was ich jetzt so gemerkt habe. Je länger du Regeln erklären musst, umso schwieriger ist es.
Ja, wobei es kommt, ich glaube, wenn das Thema und die Optik ansprechend genug ist, bei einem, sage ich mal, veranlagten Spiel, Vielspielerkind, wie meinem Sohn, der 10 ist und der spielt das Fest für Odin halt gerne auch alleine, der hat das Solo schon ein paar Mal jetzt gespielt, der spielt Terraforming Mars alleine, weil das Thema den einfach interessiert auch und weil die Mechaniken cool sind für ihn, wenn man dann drei Kometen abstürzen lässt und
ja, aber da siehst du halt auch die Unterschiede, ne? Also ja. Ich jetzt mit dem 9-jährigen Wenigspielerkind,
ja.
Da ist dann Würfelland schon am Anfang schwierig.
Ja, ne? Das hat er dann also, auch nur so, oh, kann man machen, aber auch nur einmal, dann will ich aber hier oh my goods spielen.
Naja.
Da, Würfelland ging dann trotzdem, aber dann halt auch nur einmal kann man mitspielen, aber dann wollte er dann auch die 1:1 Partie mit. Ach du liebe Güter, oh mein Gott.
Das kleine. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch übersetzt hat. Ich habe das auch nur in Englisch.
Das steht, gibt's nur in Englisch-Deutsch.
Da steht beides drauf. Ach so, es steht beides drauf.
Ja, ja. Ja. Da gibt's übrigens eine Koop-Kampagne. Da habe ich auch schon mal angefangen.
Okay.
Ja.
Wir werden nicht noch eine Kampagne starten. Das, was wir gerade laufen haben, reicht.
Ja. Aber ja, dann sind die 2 Stunden Terraforming Mars aber auch kein Problem für ihn. Und oh mein Gott, halt sowieso. Da zieht sich dann die 8-Jährige dann aber raus und sagt dann, oh mein Gott, nur Terraforming Mars, nur
ja, weil
Herr der Träume.
Herr der Träume hat sie mitgespielt.
Fall, auf jeden Fall und sehr gerne und immer weiter.
Na, also das ist halt das, wir sind wieder bei Herr der Träume. Ich habe halt selten ein Spiel gehabt, was halt auch die ganze Zeit immer wieder gespielt werden will. Ne? Also so wirklich dieses, jetzt müssen wir aber weiterspielen und wir wollen das jetzt zu Ende spielen und so weiter und wir wollen wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das ist halt das, eine gute Geschichte trägt.
Ja. Da sind aber auch 2 Kinder, die dann sich alleine vom PC setzen und zusammen mal die auf den Tackle spielen. Also so ein altes Point-and-Click-Adventure, wo, ja, was wir noch gar nicht gedacht haben, so Herr der Träume auch so ein bisschen was von hat. Wenn du so von einem Schauplatz zum anderen gehst und alle Point of Interest dann abklapperst, das hat schon auch so, neben dem ganzen Kämpfen, auch so ein bisschen von diesen 80er-Jahre-Point-and-Click-Adventure, was dann wieder diese Nische trifft.
Okay.
Ja, okay. Wir schweifen mal.
Ja, ich glaube,
das abschweifende Metathema.
Das, genau, und damit haben wir das abschweifende. Also wir finden Herr der Träume, glaube ich, beide super.
Ja.
Trotz der kleinen Schwächen eine absolute Spielempfehlung. Wer Regelfragen hat, kann die auf Englisch auf Twitter die ganze Zeit stellen. Finde ich auch total cool, dass der Autor da so aktiv ist.
Ja.
Der freut sich auch immer über alle schön bemalten Minis. Das ist vielleicht noch ein Negativpunkt, dass die Minis nicht bemalt sind. Und ich glaube schon, das kann nicht jeder. Und ich glaube schon, dass das ein Großteil dazu auch beiträgt, die Stimmung des Spiels zu haben, wenn die Miniaturen bemalt sind. Man muss aber dazu auch sagen, es sind nicht so viele. Also es ist jetzt nicht.
Aber ich glaube tatsächlich, ja,
die das, bemalt. Das könnte noch ein Negativpunkt sein.
Ja, da haben wir gar nicht bedacht jetzt, weil wir haben nur mit Bemalten jetzt gespielt. Die Immersion, das süße, fluffy, das geht schon mit den bemalten Figuren mit einher. Ja, okay, wenn das Spiel schon jetzt 70, 80 kostet.
Ja.
Dann ist das natürlich schwierig, ja, nochmal bemalte Figuren da reinzutun. Ist natürlich traurig, aber. Und da muss man ganz klar sagen, keiner, der normale Vielspielerkäufer hat jetzt auch Bemalsachen zu Hause. Das sind halt. Die aus dem Tabletop-Bereich kommen.
Ja. Ja. Aber dementsprechend ist es vielleicht doch klar, warum das Spiel so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat.
Was eine Schande ist. Aber selbst mit unbemalten Figuren kann man sich immer noch die Bilder angucken.
Ja.
Und es ist immer noch gut.
Also es ist auf jeden Fall ein absoluter Kauftipp. Und ich meine, wir sagen das selten.
Doch, wir sagen das eigentlich ziemlich oft, weil wir suchen uns ja hauptsächlich die Spiele aus, die wir selber gut finden. Bis auf Andor. Nein, finden wir natürlich auch gut. Selbst ich habe mein Andor-Herz dann gefunden mit der ersten Folge. Nein, alles gut. Ja, wir würden uns nicht so lange damit beschäftigen, mit einem Spiel, was wir nicht gut finden würden. Deswegen ist unser Hauptfeature-Spiel schon immer eine Empfehlung.
Ja, aber das hier ist wirklich etwas, wo ich einfach sagen muss, da bin ich selber über einen Schatten gesprungen, weil ich selbst hätte es mir nicht gekauft. Und wo ich einfach sagen würde, jetzt nach meiner Erfahrung würde ich es absolut zum Kauf jedem Elternteil empfehlen, der Bock hat, mit seinen Kindern zu spielen, weil das einfach so schön ist. Also mit Kindern, die das auch aushalten können. Ein bisschen Grusel.
Wir hätten gerne mehr von dieser Sorte von Spielen.
Ja.
Da gibt es viel zu wenig.
Ja.
Und wir hätten gerne überarbeitete Regeln von Maus und Mystik.
Das wäre auch toll. Kriegst du dann dein Spiel wieder zurück?
Nee.
Okay.
Ist weg. Schade. Aber ja, Robert hat das, glaube ich.
Robert hat das?
Hat auch eins, ja.
Also ich hätte auf jeden Fall gerne, und das muss ich halt auch sagen, dass die Kinder, die beiden Jungs, mit denen ich das gespielt habe, die waren sehr traurig, als es vorbei war und sie hätten gerne in der Richtung was weitergespielt. Und dann habe ich mit denen dann legendäre Abenteurer, also Talisman, gespielt. Und da waren sie dann schon ein bisschen enttäuscht. Ne? Also das ist halt schon eine andere Klasse, muss man sagen, an Spiel. Ne? Also legendäre Abenteuer.
Talisman.
Talisman ist halt wirklich eher ein Spiel, was die Kinder dann auch alleine spielen können, was leichter ist, was eher Familienspielniveau ist. Aber die Kinder nach der Erfahrung mit Herr der Träume hätten am liebsten das zweite gespielt. Und wir brauchen unbedingt die Herr der Träume Erweiterung. Es kann nicht angehen, dass Jerry hierzu keine Erweiterung macht. Das wäre total wichtig und ich fände es wunderschön.
Sein nächstes Spiel hat mit Koma zu tun und dann mit Welten bei einem Koma-Patienten.
Ja, vielleicht will er dann ja nochmal was Schönes machen und macht uns eine Stoffi-Erweiterung, weil eigentlich schreit das Spiel.
Das sind ja auch Chroniken, das sind ja, ja die sind ja.
Ja, also das Spiel schreit nach einer Erweiterung. Ja. Und ansonsten nehme ich auch gerne in der Umgebung von Köln bald weitere Kindergruppen für Herr der Träume an.
Ach ja?
Ja.
Du hast doch eh keine Zeit, du bist doch dauernd arbeiten.
Ja, aber ja, das bin ich schon irgendwie.
Super. Unsere schöne Gloomhaven-Kampagne. Ich sehe sie dahin fliegen. Aber ja.
Ja, so, Fuchs und Bär sind wieder da. Ja. Wir werden auch, obwohl meine Arbeit echt stressig im Moment ist, versuchen, alle zwei Wochen wieder weiterzumachen. Wie gesagt, die nächste Folge wird eine Sonderfolge mit dem Krimi-Master sein. Und danach werden wir auch weitermachen mit vielen Themen, die wir noch haben. Wir wollen auch über Shadow of Brimstone reden. Wir wollen über Eldritch Horror reden. Root wird ein Thema werden. Überhaupt unsere Escape-Folge, die wir seit einem Jahr irgendwie fast anspoilern, wird es noch geben. Ganz viel. Ich sammle ja immer noch Pandemic Legacy 1 und 2. Dann wird es auf jeden Fall eine Folge über Essen geben.
Und über Trinken und über Magic.
Ja, stimmt. Über Magic müssen wir auch noch irgendwann reden. Ich habe mit Björn immer noch kein Kriegsspiel gespielt. Ein richtiges. Aber also wir werden irgendwann über Cosims und CDGs und sonst irgendwas noch reden.
Ja, wir haben ja jetzt alle zwei Wochen die Möglichkeit dazu, uns dazu zu äußern, wenn wir es bis dahin schaffen. Ansonsten reden wir halt wieder über Fallen, Gloomhaven.
Ja, also eigentlich ist langsam ja Zeit für die zweite Gloomhaven-Folge. Und worüber wir unbedingt noch eine Folge machen müssen, ist Seven's Continent. Gerade jetzt, wo die Erweiterung draußen ist, sollten wir sehr wahrscheinlich bald eine Seven's Continent-Folge machen.
Das können wir da tatsächlich tun, aber wir müssen uns noch mal ein bisschen öfter spielen. Und ja. Gloomhaven-Erweiterung ist jetzt draußen, auf Deutsch auch.
Also auch da, eigentlich folgt auch eine zweite Gloomhaven-Folge.
Aber wann ist Essen? In 100 Tagen? Weniger als 100
Tage? Weniger als 100 Tagen ist Essen.
Und ich habe noch gar nicht so viele Previews gesehen. Wir müssen mal eine Preview-Folge auch von Essen machen. Nein.
Über alle Neuheiten, die kommen.
Aber was ich noch gerne...
Es sind bestimmt wieder über 1000.
Über 1000. Es wird bestimmt die größte Messe ever. Naja.
Mit dem Brettspiel-Cake.
Ach ja, der ja auch noch. wir werden auf jeden Fall nicht
verhungern.
Dünner werden. Ja, ich möchte mich aber nochmal ganz, ganz herzlich und lieb bedanken bei den Leuten, die auf Twitter und sonst wo immer geschrieben haben, wann kommt denn in die nächste Folge von den Chaosbären und von Fuchs und Bär. Ja, hier sind wir wieder. Vielen Dank für euer Mitfiebern und dass ihr euch freut.
Ja, und vielen Dank auch, also ich habe in der Zeit ganz viel Rückhalt bekommen. Mir haben ganz viele Leute geschrieben, auch per PM und so weiter, die sich für meine Situation interessiert haben und was los ist und so weiter. Der Rückhalt auf Twitter, obwohl ich ganz viele Leute nicht face-to-face kenne, war unglaublich und das war echt toll. Und jetzt ist die schwere Zeit erstmal vorbei und alles läuft super, wirklich. Also ich bin völlig irritiert, wie gut alles läuft, seitdem ich in Köln bin. Und ich freue mich auf viele weitere Folgen mit euch, für euch und auf eure Reaktionen. Und ich hoffe, ihr freut euch über diese Folge und ihr seid weiterhin da. Es tut uns leid für diese ewig lange Pause. Eigentlich sollten das mal nur 4 Wochen werden, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Manchmal geht halt einfach das Privatleben vor.
Manchmal ist das so.
Und jetzt sind wir wieder für euch da.
Und bevor du sentimental wirst, habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass wir Spiele mit Familien spielen. Also die wir mit Kindern spielen würden. In diesem Niveau gibt's denn, vielleicht haben wir was übersehen, gibt's denn Spiele, die ihr, anspruchsvollere Spiele, die ihr mit euren mit jüngeren Geschwistern, Kindern spielt? Das würde uns interessieren, weil das wäre unsere Empfehlung hier. Aber was würdet ihr empfehlen? Schreibt uns doch mal.
Wie könnt ihr uns denn erreichen? Also mich erreicht ihr auf Twitter unter missbaby_de.
Ja, als ob man dich nicht kennen würde.
Den Yellow Geek Bear.
Yellow Geek Bear auf Twitter oder Facebook. Facebook auch. Ja, ich habe auch Facebook. Aber ja. Ja, oder YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal.
Du hast einen YouTube-Kanal.
Da kommt ja eigentlich auch immer die Folge hin. Aber wir haben, da hört uns nicht so viele Leute.
Nee.
Ach ja. Vielleicht müssen wir mal Videos machen.
Ja.
Du hast gerade ja gesagt.
Ja, ich werde eh bald sehr wahrscheinlich Videos machen müssen.
Haha.
Gut, er freut sich darüber. Ja. Ihr könnt euch auch freuen über Videos. Ansonsten bis in 2 Wochen. Wir hoffen, euch freut die Folge. Uns freut die Folge. Auf jeden Fall ist es total schön, endlich wieder gepodcastet zu haben. Auch wenn wir leichte Anlaufschwierigkeiten hatten, muss ich sagen.
Ist das so?
Ja.
Das sagt man aber nicht, das haben wir alles weggeschnitten.
Ja, ist doch egal.
Wir haben nicht 15 Anläufe gebraucht.
Nee, wir haben auch keine 15 Anläufe gebraucht. Gut.
Tschüss.
Tschüss.